Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Game Over mit Jonas und mir, Tom.
Der kein Soundboard hat.
Ja, wir haben gerade schon die ganze Zeit gesucht. Jonas hat sein Soundboard verloren. Wir erinnern uns an die Soundquiz-Folge. Ich habe meins noch. Keine Ahnung, was du da gemacht hast. Irgendwann aufgeräumt. Vielleicht neu Teamspeak geupdatet oder so. Und dann ist was verloren gegangen oder war nicht mehr kompatibel. Kann ich mir vorstellen. Weil ich update Teamspeak irgendwie seit 3 Jahren nicht mehr. Das kommt immer am Anfang, willst du updaten? Und ich denke so, nee, ich will jetzt Podcast aufnehmen, ich kann jetzt nicht updaten und dann klicke ich es immer weg. Voll der Struggle.
Ja, wird es wahrscheinlich daran liegen. Also die Hilfe hilft mir ja auch nicht.
Kann sein. Kennst du bestimmt auch bei den Konsolen heutzutage, dass einem irgendwie am Anfang angezeigt wird, ey, willst du ein Update irgendwie ausführen, durchführen, irgendwie System-Software-Update? Oder auch beim Ausschalten. Und ich habe nie Bock drauf, weil ich immer dann ja irgendwas anderes machen will. Also vor allem beim Einschalten ist es nervig, beim Ausschalten könnte man es eigentlich easy machen, aber da kollidiert das dann auch irgendwie teilweise mit, ich will jetzt den Fernseher ausschalten und keine Ahnung.
Ja.
Manchmal hat man dann irgendwie keinen Bock, es auszuwählen. Ich weiß auch nicht, warum.
Ja, safe, hast du auf Rechner ja auch, aber ich habe keine Ahnung. Also ich habe jetzt länger nicht mehr an der Konsole gezockt, aber war das nicht früher bei der PlayStation mal so, dass du dann sonst gar nichts machen konntest? Also zumindest war online immer alles komplett lost. Also du konntest ja gar nichts machen teilweise.
Es kommt aufs Update an, aber bei der PS5 habe ich das häufig, dass die gefühlt irrelevant sind und man die oft wegklicken kann. Okay. Kommt drauf an. Ich hatte das auch letztens, dass ich die Konsole ausgemacht habe, Fernseher aus, dann irgendwie schlafen gelegt, zur Arbeit, dann am nächsten Tag direkt nach der Arbeit zocken wollen, geh da ran, merk schon, warum ist meine scheiß PlayStation an und dann kann man direkt nach dem Ausschalten wollen Fenster, ey, willst du Update durchführen? Und ich habe es nicht mehr gesehen, weil der Fernseher schon aus war und dann war jetzt die ganze Zeit meine Konsole angewiesen, mein Controller war an und war halt komplett alle. Und dann wieder der Struggle, dass das USB-C-Kabel von der PS5 irgendwie einen halben Meter lang ist, gefühlt, und du dann nicht richtig zocken kannst.
Ja.
Ultra nervig. Daniel hat mir da auch wieder empfohlen, ey, hol dir so ein extra langes Kabel bei Amazon oder sonst wo. Muss ich mal machen, habe ich immer noch nicht gemacht, aber dieses fucking Kabel der PS5 regt mich richtig auf.
Du kannst sonst als Hack, du kannst sonst dein Kabel vom MacBook nutzen, ne? Ist auch USB-C.
Nee, bei mir nicht.
Achso, okay.
Tatsächlich, das ist irgendwie so ein anderer, ganz komischer Anschluss.
Achso, mein MacBook hat USB-C.
Zum Laden zumindest.
Ja, okay.
Naja. Das ist auf jeden Fall einer der vielen Struggles, die man hat als Gamer.
Themen des Lebens.
Ja. So ansonsten das. Heute mal wieder klassisch Patch Notes. Du hast schon so ein bisschen geteased, du hast so ein paar Themen. Und meine Idee war auch für heute, so ein bisschen als Surprise jetzt auch für dich. Ich habe so eine Liste zusammengestellt an ganz vielen verschiedenen Themen, habe die dann so wie so lose zusammengefärcht, jetzt in so eine Tasse. Und ich dachte, man kann dann einfach immer so ein Thema rausnehmen und so 10 Minuten drüber quatschen. Das kann so alles Mögliche sein in Bezug auf Gaming.
Finde ich aber gut.
Ja. Ein neues Thema, wenn es nichts mehr zu bereden gibt.
Aber dann lass das so machen. Ich würde ein Thema erstmal sagen, wo wir anfangen können, und danach können wir eins ziehen.
Finde ich cool.
Ja, weil ich würde auf jeden Fall gerne mit dir über die Fallout-Serie sprechen.
Da dachte ich mir.
Für mich ist sie halt unnormal wichtig so, und ich glaube halt, dass Nein, also da, als das, was jetzt versetzt passiert ist, sage ich mal, war das schon irgendwie relativ einschneidend, sage ich mal, oder halt ja einigermaßen wichtig. Und ist vielleicht auch relativ interessant, weil ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die halt eigentlich nichts mit Fallout zu tun haben und das auch nicht gespielt haben, und habe denen das halt mal empfohlen und möchte mal gucken, was dann halt so am Ende rauskommt, weil es ist ja schon sehr referenziell zum Spiel, wenn man sich das anguckt, sage ich mal, die Serie, aber es bietet meiner Meinung nach auch viel, viel Mehrwert für Leute, die eigentlich nichts damit zu tun haben. Aber hast du sie überhaupt geguckt?
Ich habe sie geguckt, ich habe auch relativ früh angefangen, am ersten Wochenende, wo sie draußen war, habe ich die erste Folge geguckt, war auch richtig gut gecatcht, also die erste Folge hat mich voll abgeholt. Und danach hat sich's bei mir so ein bisschen gezogen. Also ich habe jetzt 4 Folgen geguckt insgesamt, hatte dann oft nicht so die Zeit, und ich habe auch oft das Problem, wenn ich nach der Arbeit abends eine Serie gucke, dass ich schnell sehr müde werde. Das hängt gar nicht so krass damit zusammen, wie entertaining die Serie ist. Und dann fällt mir schon so auf, oh, meine Augen fallen langsam zu und dann muss ich halt abbrechen. Deswegen hat sich das einfach ein bisschen gezogen, vor allem weil die Folgen auch verhältnismäßig lang sind. Ist dann auch nochmal was anderes, ob ich sage, ich gucke jetzt eine 40-Minuten-Folgenserie oder eine, wo fast jede Folge irgendwie eine Stunde geht oder teilweise auch länger oder ein bisschen kürzer. Variiert so ein bisschen, aber sind schon verhältnismäßig längere Folgen, finde ich.
Ja, aber ich finde, es geht. Ich glaube wirklich, die Folgenlänge an sich sind eigentlich nur 40 Minuten. Der Abspann und das Dings davor ist meistens relativ lang.
Echt? Weil ich war bei der zweiten Folge surprised. Bei der ersten dachte ich noch so, okay, ist die erste, die ist ja oft länger, die geht fast 1,5 Stunden oder so. Aber die zweite war dann auch 1 Stunde 5. Und dann bei der dritten war 50 Minuten und vierte war 45, da wird es ein bisschen normaler. Ich glaube, später wird es dann auch wieder länger. Hab's gerade auch nicht so ganz auf dem Schirm. Aber er hätte es jetzt prinzipiell als längere Serie gesehen. von der Folgenlänge her. Ja. Aber hat mir auch richtig gut gefallen, vor allem jetzt so langsam. Ich habe gestern Folge 4 geguckt. Ist halt auch wichtig, dass du jetzt nicht alle 8 Tage mal eine Folge guckst, sondern ja, dass du so ein bisschen drauf hängen bleibst auch und so in die Welt eintauchst, sage ich mal, durch Bingen oder zumindest regelmäßiges Gucken. Mhm. Das kommt bei mir jetzt auch so langsam auf. Ich mag allgemein den Stil mega gerne. Ich feier das Set-Design so. Ich bin gar nicht so der Fallout-Experte.
Bist du jetzt bei Folge 4 oder bist du schon durch?
Folge 4 habe ich gesehen.
Aber du bist noch nicht durch?
Nee.
Okay, okay.
Also mir fehlen noch 4 Folgen. Ja. Hat ja 8 insgesamt. Mhm. Das Worldbuilding gefällt mir mega gut. Das Problem ist, ich bin halt nicht so ultra krass in Fallout drin. Ich kenne natürlich die Grundprinzipien. Ich kenne den Anfang von Fallout 3. Ich kenne so ein paar Ausschnitte von Fallout 4. Bin da aber nicht so, ja, mega drin in allem großen Ganzen. Und manchmal habe ich auch so das Gefühl, oh, das könnte ich jetzt vielleicht mehr feiern oder mehr verstehen, wenn ich da mehr Know-how hätte. Das ist teilweise ein bisschen schade, wie du eben auch schon angeteased hast. Bei anderen, die vielleicht sogar gar keinen Plan haben, dass das auf ein Videospiel basiert oder so. Mhm. Aber deswegen bin ich noch mehr auf deine Meinung gespannt, weil ich weiß, du hast da mehr Know-how. Du hast zumindest Fallout 4 und New Vegas viel gespielt oder sogar beides durchgespielt. Beim Rest weiß ich gerade nicht so. Mhm. Erzähl mal so aus deiner Perspektive.
Ja, also ich habe, genau, im Endeffekt der Hintergrund ist, ich habe Fallout New Vegas gespielt damals, dann Fallout 4 und dann Fallout New Vegas auch nochmal und Fallout 4 auch nochmal und bla bla bla. Aber das sind auch die einzigen beiden Spiele, die ich halt gespielt habe. Also ich habe jetzt nicht 1 und 2 gespielt. 1 und 2 sind ja auch noch aus ISO-Perspektive und dann mehr so wie Diablo, glaube ich, von der Steuerung her. Mhm. Und dann ist Fallout 3 ja das erste First Person, wo ja dann auch immer so ein bisschen die Memes sind teilweise. New Vegas ist das bessere Fallout 3, bla bla bla. Mhm. Ja, aber das ist halt so mein Hintergrund und deswegen natürlich, also so mit der Ästhetik, da geht man halt einfach voll drauf ab. Also Fallout hat ja seinen Look einfach mit diesen Anzügen von den Vault-Bewohnern, die Vaults an sich, die Waffen auch, also zum Beispiel, wenn man sich die Waffen in der Serie anguckt, die sind super close an den Waffen, also es sind basically die Waffen aus dem Spiel, die sind nicht nur super close, es sind die Waffen aus dem Spiel. Mhm. Und das ist dann auch teilweise relativ witzig, weil die sind halt, also wenn man da mal drauf achtet, ich weiß nicht, ob du da so drauf geachtet hast, die sind halt teilweise ganz schön komisch zusammengeschustert so.
Okay.
Das ist schon relativ, relativ lustig. Und das Coolste war da zum Beispiel jetzt auch in der Serie halt zu sehen, oder so viel zu sehen, halt diese Rüstung, diese Power Armor.
Ja.
Weil die ja im Endeffekt dann immer so das, weil es halt so mit eigentlich eins der mächtigsten Tools ist, die du dann irgendwann hast als Spieler, ist es halt auch immer titelgebend, beziehungsweise dann meistens auf dem Titelbild drauf.
Ja, so. Stimmt.
Und da war ich zum Beispiel dann auch ein bisschen surprised, dass sie halt, oder also positiv surprised, dass die so viel gezeigt wird und dass die halt so, ja, auch so ein zentraler Teil ist, weil man kennt das ja ganz oft bei Serien, Spielen und so, dass du in der ersten Folge noch siehst, wie der Superheld ganz krass ist, dann verliert er in der zweiten Folge alles und dann kämpft er sich die restliche Serie eigentlich immer nur wieder nach oben, um halt dann eigentlich nie oben anzukommen, weil sonst wäre die Serie ja vorbei. So, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und da hatte ich zum Beispiel jetzt, und da gab es meiner Meinung nach auch jetzt in der Serie, ja in den ersten 2, 3, 4 Folgen, bei dir hat er schon die Rüstung übernommen, ne, in Folge 4?
Auf jeden Fall, ja. In Folge 3 glaube ich sogar schon.
Okay, sehr gut. Dass er halt diese Rüstung ja dann, also es gibt halt mehrere Situationen, wo dann die Rüstung im Endeffekt einfach hinten gelassen werden könnte, so, dass die nicht mehr mitgenommen wird, aber sie wird immer wieder mitgenommen. Und das Spoiler jetzt einfach mal, so am Ende ist immer noch diese Rüstung auch präsent oder es gibt wieder dann viele von diesen Rüstungen. Und das war halt eine Sache, wo ich sehr überrascht war, auch, dass wir halt die Brotherhood of Steel so früh sehen, mit diesen Vertibirds und sowas, weil nämlich, dass sich immer, oder das geht immer so ein bisschen oft zu dem, wie sich das restliche Ödland anfühlt, weil man hat ja zum Beispiel Philly, hast du ja auch schon gesehen, diese Stadt, oder in Anführungszeichen Stadt, diese Shithole, das Ganze ist ja super improvisiert alles und irgendwie sieht das eher so aus, als würden sich da ein paar Leute ja so ein Slum zusammenbauen, weißt du, was ich meine? Mhm. Und es gibt keine richtige Technik eigentlich, sondern es ist alles so, ja, Vorkriegstechnik, die dann alles so irgendwie zusammengefummelt wurde. Und manchmal nutzen die Leute Dinge auch für komische Sachen, also so dieses Entfremden. Und da ist halt dann die Brotherhood of Steel halt mit diesen Vertibirds und auch mit diesem riesigen Zeppelin. Den habt ihr auch schon gesehen, ne? Oder den hast du auch schon gesehen?
Weiß ich tatsächlich gerade gar nicht.
Okay.
Ich glaube nicht.
Okay, also es gibt so einen riesigen Zeppelin, das ist, der taucht auch nochmal auf, wird aber nicht groß relevant, aber auf jeden Fall gibt es so einen riesigen Zeppelin, das ist so ein bisschen das Mutterschiff dann von der Brotherhood of Steel, mit denen sie dann so unterwegs sind.
Okay.
Wo dann super viele von diesen Vertibirds halt drin chillen können.
Okay, okay.
Wie so ein, ja, in Anführungszeichen Flugzeugträger.
Ja.
Genau, und das ist halt immer so komplett konträr zur restlichen Welt von Fallout, weil alles andere halt, wie gesagt, so zusammengeschustert ist, die wohnen in irgendwelchen Ruinen und bauen sich auch, ja, so gefühlt nichts mehr Richtiges auf, sondern benutzen nur den Scrap, den sie haben. So, und da geht die Brotherhood of Steel halt dann immer so einen anderen Weg. Und das fand ich interessant, dass wir das so früh sehen. Mhm. Ja, und halt auch, wie viel sie sich mit den Vault-Bewohnern auseinandergesetzt haben. Aber da finde ich halt, haben sie super schön diesen Kontrast gebaut einfach, wie halt die Vault-Bewohner drauf sind und wie dann die Leute außerhalb des Vaults drauf sind und sowas. Weil du halt einfach komplett andere, ja, Lebensumstände hast. Also man sieht ja, wie heißt sie, Lucy, ne?
Ja.
Man sieht ja, wie wichtig Lucy halt immer so dieses, ich will ein guter Mensch sein und die goldenen Regeln und sowas.
Genau.
Und die draußen sind halt einfach so, ja, überleben, also Survival of the Fittest. So, der Stärkste überlebt. So, ist mir doch egal, ob du nett bist oder nicht.
Ganz anderen Blick auch auf die Welt an sich natürlich, aufgrund der Umstände. Ist so.
Mhm. Hier, das, bei dir war schon die Szene, wo Lucy durch die Lucy schon aus dem Vault raus.
Ja, ja, klar.
Nee, ich meine die Szene, wo sie an diesem Haus von diesem Typen vorbeigeht, wo er da alleine so komisch abschimmelt und er sie dann fragt, ob sie Wasser hat. Und sie ihm dann Wasser gibt und er das einfach komplett austrinkt.
Der Typ, der ja auch schon Folge 2 oder so.
Ja, genau, das ist Folge 2. Auf jeden Fall ist das halt, also es soll ja auch das sein, aber das ist halt ein super schönes Bild, einfach zu sehen, wie da diese zwei Welten aufeinandertreffen, ohne jetzt Lucy direkt irgendwie gegen eine Deathclaw kämpfen zu lassen oder sowas.
Mhm.
Was halt einfach super witzig ist, weil der Typ halt, also der ist ja relativ ungefährlich, so auch von der Appearance her, sag ich mal, weil der selbst halt sagt ja auch die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange ich noch lebe, du könntest alles hier haben und so. Und fragt sie halt einfach, sie ist einfach nett, gibt ihm Wasser, er trinkt es halt einfach komplett aus und sagt ja noch so, ja, also wenn du Wasser findest, trinkst du es halt aus.
Ja, ja.
So, und sie ist halt komplett ungläubig. Und das zeigt halt einfach, wie sie, ja, auf einer ganz harmlosen Art und Weise eigentlich gar keine Chance hat zu überleben, wenn sie so weitermacht.
Ja, absolut, dass man erstmal so auf die Welt klarkommen muss und auch die Regeln akzeptieren muss, die halt außerhalb des Worlds so stattfinden, von denen sie noch nichts weiß. Die halt
so
in dem Bezug dann so langsam kennenlernt.
Genau, und das ist halt schön, wie sie dann auch, ja, sich ein bisschen verändert, also sie trägt dann ja auch irgendwann ein paar andere Sachen, und du halt einfach siehst, wie sie sich so entwickelt eben von dieser relativ unschuldigen Vault-Bewohnerin, obwohl sie ja zum Beispiel gut im Kampfsport war und sowas. Mhm. Finde ich auch gut, dass das zum Beispiel am Anfang erklärt wird und damit die Stage so ein bisschen gesettet wird. Entwickelt sie sich halt dann irgendwann auch zu so jemandem, der dann im Ödland überleben kann. Was ist denn jetzt gerade, also ich will jetzt halt auch nicht spoilern, was ist denn jetzt gerade so das Letzte, was bei dir passiert ist? Das können wir vielleicht darüber noch kurz sprechen.
Also Lucy war in so einem Supermarkt. Da will ich auch gar nicht so viel erzählen, was da so alles passiert ist, aber.
Ja, aber ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, okay, genau. Da ist sie schon wieder draußen.
Ja.
Hat dann dem Ghoul geholfen, so. Obwohl er halt die ganze Zeit scheiße zu ihr war. Also so ein bisschen dieses Behandel andere, so wie du selbst behandelt werden müsstest, die regelt ihm so ein bisschen nochmal so vor die Augen geführt.
Genau.
Und Maximus hat gerade den Kopf.
Maximus hat jetzt den Kopf.
Ja, genau, mit seinem.
Genau, aber der hat den knappen. Er hat dem knappen aber noch nicht gesagt, dass er Maximus ist.
Nee, genau, der weiß es nicht.
Okay, gut. Ja, also alle, die das jetzt gesehen haben, schon ein bisschen, die können da vielleicht was zusammenreimen, aber wie gesagt, Leute, guckt das einfach, ihr müsst das binge-watchen. Du übrigens auch.
Ja.
Aber ich finde das auch ganz interessant, einfach zu sehen, diese Dynamik zwischen dem Ghoul und Lucy. Weil der Ghoul, kann man ja kurz einmal sagen, der ist halt einfach sehr stark und auch sehr erfahren, weil er schon länger im Ödland unterwegs ist. Wie lange, könnt ihr alle selbst herausfinden. Und deswegen, rein theoretisch, hätte er sie schon an 5 oder 6 Stellen einfach kalt machen können.
Mhm.
Hat er aber nicht so. Und da merkt man, also ich glaube zum Beispiel auch noch, dass das halt eine deepere Story hat, beziehungsweise das merkt man vielleicht auch so ein bisschen schon, warum er das halt nicht macht und dass sie halt dann irgendwie, ja, auch noch irgendwie so ein bisschen zusammenarbeiten. Aber wie findest du generell diese Aufteilung zwischen den drei Charakteren? Also du hast ja, wie gesagt, einmal, man hat eine Vault-Bewohnerin, das kann man ja auch mal kurz sagen. Es geht um eine Vault-Bewohnerin, die halt wirklich im Vault aufwächst, am Anfang auch noch im Vault ist.
Genau.
Und dann wirklich erst das Ödland kennenlernt. Haben wir auch schon ein bisschen gesagt.
Ja.
Dann gibt's einen Typen, der halt bei der Brotherhood of Steel ist, aber erstmal als, ja, kleiner Knecht, der Knappe werden will. Knappen sind immer mit diesen Rittern unterwegs und die Ritter haben immer diese Power-Rüstung.
Mhm.
Und die kann man sich immer so ein bisschen vorstellen wie so eine Art Agenten von der Brotherhood of Steel. Also die Brotherhood sagt dann irgendwie so, ja, wir müssen das und das machen und dann schicken die 10 Ritter los und die haben dann jeder seinen eigenen Weg, irgendwie das zu erledigen. Der Erste, der zurückkommt, ist dann halt der geile Typ. Genau, und Maximus will halt so ein Knappe werden, aber ist halt noch im Training.
Ja.
Und dann haben wir noch, ja, dann im Endeffekt haben wir noch den Ghoul, so.
Genau, der ganz am Ende der ersten Folge vorgestellt wird, aber auch schon vorher Auftritt hat, wo du das dann
genau.
Erstmal so dir zusammenreimst und so, inwiefern genau. Das zusammenhängt. Finde ich mega geil und interessant, die Aufteilung. Hätte ich tatsächlich vorher auch gar nicht so gedacht. Also ich hätte jetzt mir vielleicht auch vorstellen können, es geht nur um Lucy und alles andere ist so drumherum, aber das sind ja schon auch so, wie es dargestellt wird, ja, einerseits vom Worldbuilding, aber auch so, wie sie schneiden und mit den Namen, wie sie die darstellen und so, sagen sie ja klipp und klar, das sind die drei Hauptcharaktere, um die geht's, und so switcht es dann auch immer so zwischen den Szenarien, was ich sehr, sehr interessant finde. Am Anfang dachte ich noch so, nach der ersten Folge war es für mich schwer zu greifen, weil ich da Lucy schon sehr präsent finde, im Verhältnis zu den anderen beiden. Maximus wird noch relativ viel gezeigt und der Ghoul kommt dann erst so im Nachhinein. Da dachte ich fast schon so, ah, vielleicht hätte mir Lucy gereicht als Story. Eigentlich will ich mich darauf so fokussieren. Sie ist ja auch so die Nahbarst oder die, wo du dich vielleicht so am besten reinversetzen kannst. So im Ansatz auch in Maximus, und bei den Ghoul muss man dann noch so gucken. Jetzt aber vor allem mit den voranschreitenden Folgen finde ich das eigentlich total interessant. Ich glaube, dadurch kannst du viel mehr die verschiedenen Perspektiven aufzeigen, und es wäre zu eindimensional, nur Lucys Perspektive zu haben oder so. Deswegen finde ich das sehr krass. Vor allem, weil ich auch nicht so in der Welt drin bin. Und mit den Brotherhoods oder der Brotherhood of Steel kenne ich mich gar nicht so aus. Ich kenne diese ganzen scheiß Super-Suits oder wie auch immer, diese Super-Armor von den Bildern. Und dass man die dann, glaube ich, auch in-game tragen kann und sowas. Aber so viel mehr davon weiß ich gar nicht. Und dass Ghouls in der Form existieren, wusste ich tatsächlich auch nicht. Also man merkt, ich bin da sehr grundlegend, was Fallout angeht. Und das finde ich interessant, was da dann so gezeigt wird überhaupt, um so kennenzulernen, ach, das gibt's da so. Und was hat's damit eigentlich auf sich? Was ist da konkret passiert? Und was sind die Ziele der jeweiligen Charaktere?
Da finde ich das aber gerade sehr interessant, dass du halt sagst, dass dir eben Lucy gereicht hätte. Weil gerade ich nämlich sage, ich glaube, nur Lucy wäre für viele ein bisschen anstrengend gewesen, weil du musst halt, du hast halt einen Charakter, der dieses Ödland und Fallout im Endeffekt nochmal so kennenlernt. Und ich glaube, super viele halt von den Leuten, die das halt schon gespielt haben, sitzen dann da halt so und sind so, ja, okay, wir wissen, dass das ist, wir wissen, dass das so ist. Und die brauchen dann, glaube ich, noch sowas wie den Ghoul zum Beispiel, der halt in dieser Welt halt super ausgecheckt unterwegs ist. Oder halt eben dann diese Abwechslung zu Maximus, der einfach auch aus dieser abgefuckten Welt kommt, aber dann eben eine andere Geschichte hat jetzt, auch als der Ghoul komplett. So, und ich glaube, dass da eben dann dieser Perspektivenwechsel auch einigermaßen wichtig ist.
Auch für Leute, die das Spiel kennen, ne?
Ja, vor allen Dingen für Leute, die das Spiel kennen. Also ich glaube, für Leute, die das Spiel nicht kennen, wäre es, glaube ich, vielleicht wäre es sogar dann krasser gewesen, obwohl es generiert halt schon viel Interesse, die anderen noch zu sehen. Genau. Aber da ist Lucy halt schon mit der Wichtigste, glaube ich, um die Leute halt abzuholen. Ich glaube, deswegen haben sie Lucy auch so geschrieben, um halt viele Leute einfach abzuholen, die gar nichts damit zu tun haben. Ja. Aber die anderen beiden sind dann einfach wichtig, um dem Rest halt noch was zu geben. So einfach, man sieht die Power-Armor, man sieht einen Ghoul. Ghoul zum Beispiel auch eine Sache, man kann selber in den Spielen teilweise zum Ghoul werden. Ich weiß nicht, ob das in allen geht, aber in den meisten, wenn man zum Beispiel anfängt, Menschenfleisch zu essen und sowas, verändert sich dein Charakter irgendwann auch. Ja, oder wenn man dann halt auch so Drogen nimmt und sowas, dann wird dein Charakter auch drogenabhängig und du musst die halt nehmen, sonst hast du richtige Probleme.
Ja.
Und das sind halt alles so Sachen, die dann eben im Spiel halt wichtig sind, eben aus dieser Rollenspielperspektive und dieses, ne, ich kann freie Entscheidungen treffen, bla bla bla, was sie dann da meiner Meinung nach auch sehr schön gezeigt haben, so in der Serie, und halt immer so ein paar Hints geben, wo ich glaube, für Leute, die halt keine Ahnung haben, ist das absolut, ja, die verstehen das nicht oder denen fällt das nicht auf, und jemand, der das Spiel halt dann viel gespielt hat oder die Spiele irgendwo gespielt hat, sind das dann immer schöne Side Notes, die dann irgendwie halt daran erinnern, wie man selbst halt diese Welt auch so ein bisschen entdeckt hat.
Das glaube ich. Also ich so als fast Außenstehender nehme dann so ein paar Sachen wahr oder kann mir dann denken, okay, ich glaube, da steckt noch mehr hinter. Aber auch für mich wahnsinnig interessant, dann anhand dessen die Welt besser kennenzulernen oder so zu raffen, okay, so ist das Universum. Und auch das, was du jetzt schon so angedeutet hast, da finde ich gerade das mit diesem Fleisch essen, man kann zum Ghoul werden, blibberblub, das sind alles so Sachen, die wurden jetzt schon in den Folgen so angeteased. Also da bin ich jetzt schon so wieder abgeholt und habe das Gefühl, ja, die Welt und alles drum und dran wurde richtig gut umgesetzt in der Serie. Ja. Also richtig mit Respekt für die Vorlage und mit Leuten, die dahinter stehen und auch Ahnung vom Source Material haben und so.
Das muss man wirklich sagen, also es fühlt sich wirklich sehr, sehr, sehr nah am Spiel an, und wie du halt meinst, Leute, die halt, also es hatte das Gefühl, als hätte einfach der Game Director dann einfach eine Serie schreiben dürfen. So. Und das ist halt wirklich einfach richtig stark, und weiß ich, man kann ja auch ein bisschen was zu den Spielen dann sagen, also um dann einfach den Switch auch zu schaffen, weil das ist halt auch eine Sache, dass man dann jetzt halt einfach denkt, okay, oder beziehungsweise ich halt auch wieder Bock hatte, einfach ein bisschen zu Fallout zu spielen. Ich habe es jetzt noch nicht reingestartet, weil ich ein anderes Spiel gestartet habe. Aber man merkt das halt schon richtig krass, und da merkt man, glaube ich, auch, dass die Serie richtig dicht an der Vorlage ist, dass man einfach auch direkt wieder Bock drauf hat, das Spiel zu spielen. Genau, auf jeden Fall in den Spielen selber ist es halt auch in jedem Spiel so, dass du, wie gesagt, ist ein Rollenspiel erstmal, Open World, ist immer eine apokalyptische Welt, wo halt vorher ein großer Atomkrieg war. Du spielst immer in den USA, aber immer unterschiedliche Gebiete, und Was hatten wir so, also zum Beispiel Fallout New Vegas spielt halt um Vegas rum. Dann haben wir Fallout 4, was ich auch gespielt habe, das spielt halt in der Boston Area, also bei Boston. Mhm. Und Fallout 3 kann ich dir jetzt nicht sagen, wo das spielt. Ich glaube auch irgendwo in der Wüste. Ja. Das kann ich dir nicht sagen. Bei den anderen weiß ich es leider auch nicht. Genau, mach das mal eben. Auf jeden Fall hast du halt immer das, Open World. Und dann ist halt das Interessante, dass du immer verschiedene Factions hast, wo du dich im Laufe des Spiels auch verschiedenen Factions anschließen kannst und dadurch zum Beispiel auch das Spiel komplett veränderst. Also Factions, die ist eigentlich immer oder oft gibt, sind halt eben diese Brotherhood of Steel. Die haben eben das Ziel, alle Vorkriegstechnologie zu vernichten, damit halt niemand wieder eine Atombombe wirft. Was machen sie aber? Sie verwenden währenddessen Vorkriegstechnologie, um halt diese Vorherrschaft zu halten. Alles ein bisschen ja schwierig.
Ja.
Dann hast du halt oft halt so Ghouls. Keine Ahnung, das sind dann so ein bisschen, also wirklich komplett abgefuckte. Es gibt auch viele Ghouls, die dann halt komplett durchdrehen. Die können auch nicht mehr sprechen. So, die sind da auch nicht mehr, die können keine klaren Gedanken mehr fassen. Das wird auch in der Serie nochmal aufgefasst. Dann hast du halt die Ödländer, einfach Leute, die da im Ödland wohnen. Dann hast du die Vaultbewohner, wo es halt immer verschiedene gibt. So, du hast Vaultbewohner, die halt wirklich noch im Vault sind, wie am Anfang von der Serie. Mhm. Die haben halt gar keinen Plan von gar nichts. Und dann gibt es teilweise halt Vaultbewohner, also auch in den Spielen, die dann jetzt frisch aus dem Vault raus sind oder teilweise auch welche, die ihre Vault mal geöffnet haben zur Außenwelt und auch einen Plan haben davon, wie es draußen aussieht. So, das kann wirklich komplett unterschiedlich sein. Und dann hast du in den Spielen teilweise selber aber noch so verschiedene Factions. Also zum Beispiel in New Vegas gibt es da noch so ein Mr. House, der im Endeffekt so ein Typ ist. Kann man ein bisschen spoilern, das Spiel ist halt 85 Jahre alt gefühlt. Ja. Das ist so ein Typ, der im Endeffekt so richtig alt ist und dann in so einer Maschine lebt sozusagen, weißt du, und der in so einem großen Turm in halt Vegas ist und alles durch halt so einen Computer kontrolliert. Und für den kannst du dann auch so ein paar Sachen machen. Oder man kann ihn betrayen und sowas. Und ja, das sind halt so Sachen, die dem Spiel halt auch immer super viel gegeben haben, dass du im Endeffekt das Spiel dreimal durchspielen kannst und teilweise immer noch nicht alle Enden gesehen hast.
Ja, okay.
Und das ist zum Beispiel jetzt auch sehr interessant, wie das dann eben in der Serie weitergeht, welche Factions noch auftauchen. Also die NCR, die ist auch noch nicht so krass aufgetaucht. Die hat deren Verkleidung gesehen. Oder man sieht deren Verkleidung noch. Mhm. Das ist so ein Gasmaskenhelm und der Helm hat so ein bisschen die Shape von den, ja, Helm von den Soldaten so aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese deutschen Soldatenhelme, weißt du, was ja, ich meine? Ja, die sind ja, ja so relativ, so, die waren ja auch so Vorbild für Darth Vader's Helm und sowas.
Ja.
Die kennt man auch, die hat man auch mal gesehen, das ist zum Beispiel das Titelbild dann von Fallout New Vegas. Genau, und das ist halt auch eine Sache, die in der Serie meiner Meinung nach ganz gut wiedergegeben wird, dass du halt verschiedene Leute siehst, verschiedene Factions. Ja, und du wirst es auch noch sehen am Ende der Serie oder am Ende der ersten Staffel, ja, hat man dann auch nochmal so ein Faction gegen Faction Ding, aber du kennst die Faction zum Beispiel auch noch gar nicht so richtig.
Bin ich schon sehr gespannt drauf, muss ich sagen.
Ja, kann man auch sein.
Hier Fallout 3 spielt in Washington.
Washington, okay.
Ja. Und ich find's auch wahnsinnig interessant, wie sehr sich das gegenseitig unterstützt, dass du eine Serie rausbringst, die auch richtig gut umgesetzt ist, auf ein Spiel basiert und alle Leute haben wieder Bock auf Spiel. Ob sie vorher noch keine Berührungspunkte hatten oder ob sie es früher gespielt haben und dachten, ey, ich habe da wieder Bock drauf. Ich habe gehört, Fallout New Vegas wieder ultra hohe Steam-Player-Zahlen gehabt.
Ich glaube höchsten. Ich glaube sogar, das hat einen Peak erreicht letztens. Ja, jetzt hat, also sein, ist ja, ich weiß gar nicht, ob es damals auch direkt auf Steam rausgekommen ist oder ob das dann ein PlayStation-Spiel nur war oder generell Konsole. Weil ich habe das noch auf der PS3 gespielt, ist halt schon relativ alt, in Anführungszeichen. Aber eben, das waren die höchsten und bei Fallout 4 glaube ich sogar auch auf Steam. All-Time-Peak, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, und ich glaube, das werden die sehen und das könnte jetzt insgesamt langsam mal zu so einer Phase führen, wo Videospiele sowieso ernster genommen werden als ohnehin schon die letzten Jahre für so Produktionen wie Film und Serien und wo wir immer mehr qualitativ hochwertige Umsetzung bekommen. Fallout da jetzt ein Paradebeispiel, Last of Us war schon echt gut. Die Filme werden jetzt auch langsam besser, wenn du den Super Mario Bros. Film aus dem letzten Jahr mit den vorherigen Ablegern vergleichst und so. Und da steckt halt auch ultra viel Geld drin. Wie gesagt, du machst nicht nur einen Film oder eine Serie für den Film oder die Serie, sondern du promotest deine Spiele ja auch nochmal auf einem ganz anderen Level. Ultra viel Potenzial einfach da auf dem Markt.
Das auf jeden Fall. Ich glaube, was man halt einfach, wo man sich einfach mal mit auseinandersetzen muss, ist halt, wie tief und wie komplex dann teilweise halt Storytelling in Spielen ist und sein muss, weil du einfach einen viel längeren Zeitstrang irgendwie mitnehmen musst oder dann auch füllen musst. Das ist wie bei Büchern. Mhm. Deswegen eignen sich Bücher ja auch teilweise gut für solche Vorlagen. Und bei Spielen ist es halt original das Gleiche. Da steckt halt so viel drin, so viel Story.
Absolut. Was ich bei Fallout auch positiv nennen muss, ist für mich gar nicht so relevant, weil ich die Vorlage ja gar nicht so gut kenne. Aber ich find's nice, dass es eine Original Story ist, die einfach im Universum spielt und das Universum quasi erweitert. Weil ich immer noch zu The Last of Us sagen muss, auch wenn es eine geile Serie ist, ich glaube, am Ende des Tages wird mir Fallout vielleicht sogar besser gefallen, weil The Last of Us einfach zu nah am Original ist und zu wenig Mehrwert bietet. Und bei Fallout sehe ich das gerade wesentlich positiver vom Ansatz her.
Ja, das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich eigentlich immer sage, dass es irgendwo vielleicht bei Spielen immer so ist, bei Serien ist natürlich was anderes, dass es bei Spielen immer geiler ist, wenn du so einen halbwegs namenlosen Helden spielst.
Mhm.
So, dass man eher sich selber wirklich spielt, weil dann ist es halt immer so, dass du auch jedes Spiel mit einer neuen eigenen Figur betrittst. Und wenn du dann eine Figur aus einem anderen vorherigen Teil oder sowas dann triffst, dann ist es einfach nur immer cool und irgendwie geil referenziell. Aber es ist ganz oft so, dass du dir dann eben diesen Krampf rausnimmst, eine Story weiterzuerzählen.
Ja.
Was halt dann immer so ist, wenn du halt, ja, namentliche Charaktere spielst, die dann halt irgendwie wichtig sind und dann, wo viel über deren Charakter beziehungsweise dann halt deren Person irgendwie auch handelt. Ja, das engt dich halt irgendwie ein. So, das bei Fallout halt auch so, du startest immer als irgendeine Person und entweder suchst du entweder dein Vater oder deine Mom oder dein Kind.
Mhm.
Und bei Fallout New Vegas suchst du den Typen, der dir den Kopf geschossen hat. So, das ist halt auch immer so ein geiles Meme.
Ja.
Und das zeigt halt, also beziehungsweise das ist dann halt einfach geil, weil es gibt dir so viel Platz, dich selber halt irgendwie einfach zu sehen oder dich selber halt einfach zu fühlen in dem Spiel und dadurch halt, ja, nicht so was Vordefiniertes zu haben.
Mhm. Nee, stimme ich zu. Und ist perfekt eigentlich, gerade mit diesen Rollenspielaspekten, das dann irgendwie so zu kombinieren.
Um das Ganze vielleicht einmal abzuschließen damit, Fallout, wie sieht's bei dir aus? Bist du überhaupt mal interessiert, da reinzugucken in ein Fallout-Spiel? Hast du das überhaupt mal gemacht? Mal reingeguckt?
Mm.
Weil gespielt hast du ja nie wirklich, das weiß ich.
Ja, nie so richtig intensiv. Also ich kenne den Anfang von Fallout 3, weil das damals mein Papa gespielt hat. Auch nicht viel weiter als den Anfang, aber da habe ich dann zugeguckt. So, hat er damals noch auf dem PC gespielt, das weiß ich. Von Fallout 4 kenne ich nur Ausschnitte aus YouTube-Videos und ein paar Erzählungen. Und Fallout New Vegas habe ich tatsächlich selber mal angezockt auf dem PC, aber wirklich nur ganz, ganz bisschen.
Okay.
Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Ich glaube, das hatte auch mein Vater und das habe ich dann ein bisschen gespielt. Aber ging nicht darüber hinaus, über die erste Mission, wo man irgendwelche Riesenmutanten-Wespen töten musste oder so.
Okay.
Aber ich muss sagen, die Serie macht Bock auf die Spiele. Also wirklich, ich kann nachvollziehen, warum die Zahlen so hoch sind, weil ich selber irgendwie Lust hatte, mich jetzt mit dem Universum auseinanderzusetzen. Einerseits ist zu zocken, aber vielleicht auch einfach irgendwelche Informationsvideos auf YouTube zu gucken, die mir irgendwie mehr über die verschiedenen Vaults erzählen oder so. Also die Welt ist einfach wahnsinnig interessant dargestellt in der Serie und das macht Bock auf alles drumherum, ob sie Spiele sind oder einfach allgemein sich weiter damit zu informieren.
Um dir vielleicht dann nochmal und auch den anderen nochmal ein bisschen mehr Bock zu machen, ist also es kann zum Beispiel sagen, dass über super viele Aspekte und Leute in diesem ja noch überhaupt nicht gesprochen wurde. Also zum Beispiel, es gibt sowas wie Supermutanten zum Beispiel, die auch in eigentlich jedem Spiel auftauchen, die auch immer eine Story haben im Hintergrund. Es gibt immer irgendwelche Untergrundorganisationen und sowas, die auch immer richtig tiefe Stories haben, die auch ganz oft verbunden sind dann mit den Spielen immer untereinander. So. Und du hast eigentlich ja immer auch irgendwo so ein bisschen was Überraschendes, was dann immer erst so im Late Game kommt bei jedem Spiel, wo du denkst, okay, die Faction kannte ich noch gar nicht die ersten 30 Stunden, aber ich kann euch joinen, finde ich gut.
Mhm.
So, das sind halt alles so Sachen, die halt, ja, wenn man zum Beispiel davon gar keine Ahnung hat und dann das Spiel spielt, dann bist du die ganze Zeit so, what the fuck, was passiert denn hier jetzt noch, what the fuck.
Mhm.
So, und das ist zum Beispiel auch eine Sache, also so, die Fallout-Spiele sind so Spiele, wo es sich lohnt, loszugehen, zu sagen, ich verfolge meinen Questmarker, oh, hier vorne ist ein Haus, wo ich rein kann, und da bist du erstmal eine halbe Stunde oder eine Stunde in diesem Haus drin und hast eine komplette Side-Story dann irgendwie gemacht.
Ja.
So. Und das ist so auch so ein typisches Fallout-Ding.
Ich glaube,
das wird zum Beispiel, das wird zum Beispiel auch einmal in der Serie gesagt, das sagt der Ghoul, ich weiß nicht, ob du an der Stelle schon warst, das sagt der Ghoul, von wegen, willkommen im Ödland, du kannst nie tun, was du willst, oder du wirst immer von deinem Ziel abgelenkt oder sowas.
Hm.
Das sagt er irgendwann. Und das ist zum Beispiel auch so ein richtiges Ding, wenn du Fallout spielst, dann bist du auch so, ja, genau so ist es. Ich wollte eigentlich da vorne, aber ich bin seit einer Stunde hier hinten und ich komme nicht voran. So, weil das so lange dauert. Und das ist teilweise aber auch geil, weil du dann halt gar nicht drüber nachdenkst, dass du auf einmal irgendwie die Story von so einem vielleicht abgeschlachteten Dorf erleben wirst oder sowas.
Hm.
So.
Ja, geil. Ja, da wird das Gefühl auch gut übertragen.
Richtig. Also wirklich.
Von Dialogen. Nee, kann ich nachvollziehen, ey. Schade ist halt, dass gerade kein so mega geiles aktuelles auf dem Markt ist. Das letzte war 76, was sehr viele ja nicht gut fanden.
Es gibt da, ja genau, also genau, 76 schwierig, weil halt auch keine NPCs am Anfang drin waren und NPCs immer viel gemacht haben, weil Fallout kommt, wie man jetzt auch in der Serie sieht, immer über die Story und über das Storytelling so.
Das war ja auch so ein Multiplayer-Gedanke, oder nicht, hinter 76?
Voll, es ist ja auch ein Multiplayer-Spiel, aber ja. Da ist zum Beispiel auch, dass super viele sagen, so eigentlich ist Fallout kein Multiplayer-Spiel. Mhm. Mittlerweile scheiden sich da so ein bisschen die Geister. Ich habe da keine große Meinung zu, für mich ist es einfach uninteressant und als ich damals halt sowieso gehört habe, es soll nicht gut sein, hatte ich dann einfach keinen Bock. So, also 76 jetzt. Aber aktuell scheiden sich halt die Geister, weil durch viele Patches und sowas soll das mittlerweile sogar eigentlich ganz gut sein. Es gibt aber immer noch viele, die einfach sagen so, ey, finde ich scheiße, weil für mich ist Fallout ein Singleplayer. Ich sage, ich habe keine Meinung, weil für mich ist Fallout ein Singleplayer. Mhm. So. Und dann ist halt Fallout 4 das letzte und da soll es jetzt aber letztens irgendwie so ein Next-Gen-Patch gegeben haben, der irgendwas krass gemacht hat oder sowas, oder jetzt irgendwie die Grafik krass nochmal angefasst hat, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber Fallout-Spiele sind sowieso oft so, dass du vor allen Dingen auf dem Rechner dann immer nochmal ein bisschen reinmoddest, um den so ein bisschen smoother zu machen.
Okay, also kann man eventuell die PS4-Version auf der PS5 spielen und das sieht nochmal besser aus als früher.
Das auf jeden Fall, ja.
Ja, das wäre ja schon mal so eine Idee.
Also wäre zum Beispiel mal eine Sache, also lohnt sich, glaube ich, zumindest auch mal zu gucken jetzt aktuell, ob man sowas, also ich würde dir empfehlen, Fallout 4 zu spielen, weil es einfach schön aussieht, oder Fallout New Vegas, wenn du sagst, okay, ich kann damit leben, dass die Grafik nicht so geil ist, aber sonst ist Fallout 4 eigentlich das Beste. Mhm. Wenn du jetzt wirklich sagst, du bist wirklich interessiert und hast dann irgendwie, ja, Zeit und Bock.
Wird ja auch nichts kosten, ne?
Nö, nicht so geht viel, keine Ahnung. Ich guck mal eben, was kostet Fallout 4 bei Steam?
Ja, da gab's safe schon Zeiten, wo das nur ein 5er oder so gekostet hat. Ob's jetzt mehr ist, gut möglich. Hier bei Xbox sehe ich gerade 20 Euro.
Ich suche bei Steam nach Steam.
Und bei, das ist jetzt New Vegas, was ich gerade hab.
Fallout 4 ist 20 und New Vegas 10 Euro, aber warte mal, bestimmt, wenn du irgendeinem Keyshop guckst, dann kriegst du beides wahrscheinlich für ein 5er oder so locker.
Ja, ganz easy. Kann man nicht meckern.
Und Fallout 4 hat auch noch, Fallout 4 hat auch noch DLCs, kann man sich holen. Die sind, glaube ich, keine Ahnung. Kann man sich holen, das Wichtigste dabei ist eigentlich nur, glaube ich, dieses Fahrhaber DLC, weil das auch wirklich ein neues Gebiet aufmacht. Mhm. Die anderen sind teilweise auch ein bisschen hated.
Hast du aber auch nicht gespielt, oder?
Nee, habe ich nicht gespielt und bin ich auch nicht so interessiert dann, weil Fallout selber schon so ein Spiel, Fallout ist so ein Spiel wie Elden Ring. Du hast ganz schnell deine 50 bis 100 Stunden drin, ganz, ganz schnell, so, und weißt dann, dass du noch nicht alles voll hast, und dann bin ich immer so jemand, dann brauche ich kein DLC, weil ich weiß so schon, dass wenn ich das nochmal anfange, ich teilweise Sachen entdecken werde, die ich noch nicht kannte.
Ja, verstehe ich. Dann hat man doch irgendwie so mental damit abgeschlossen und denkt, ich muss das jetzt nicht wieder neu auffahren.
Genau, irgendwann ist halt auch genug.
Ja, habe ich auch manchmal. Aber mal gucken, ob das vielleicht jetzt auch mit Abschluss der Serie dann irgendwas in mir auslöst. Ich habe ja jetzt gerade noch so ein bisschen was anderes auf dem Schirm und ist immer die Frage, wie sehr nimmt man sich Zeit für Sachen? Ist schon krass dann für so ein altes Spiel nochmal sich die Zeit zu nehmen, über 50 Stunden reinzustecken. Also das braucht dann wirklich auch so richtig Bock. Aber wer weiß. Ganz kurz noch zur Serie, hatten wir eigentlich schon fast abgeschlossen, aber so ein, zwei Aspekte, die ich noch interessant fand. Ich finde Maximus und Dingul sehr interessante Charaktere. Weil die für mich am Anfang nicht so greifbar waren. Ich dachte die ganze Zeit so, okay, finde ich Maximus jetzt sympathisch oder finde ich den Wichser? Irgendwie kann ich ein paar Charaktereigenschaften von ihm nachvollziehen. Und ich weiß, es ist auch schwer, wenn man der Meinung ist, andere werden zu Unrecht befördert. Im Verhältnis zu dir selbst ist es dann manchmal schwer, diese Freude zu zeigen. Aber dann trotzdem assi, seinen eigentlichen Kollegen gegenüber zu sein, ist auch kacke. Und der hat schon viele Entscheidungen gemacht, wo es für mich immer schwer war, so nachzuvollziehen. Ja, finde ich den jetzt einen korrekten Charakter oder finde ich den Wichser? Aber eigentlich finde ich das gut, dass man nicht so konkret direkt sagen kann, ist er jetzt voll positiv oder ist er negativ oder ist er so eine Grauzone, so wie die meisten Menschen vielleicht, dass du das nicht so komplett direkt in eine Richtung packen kannst. Deswegen finde ich den sehr interessant, was da noch passiert und wie ich den am Ende sehen werde. Und beim Ghoul ähnlich, finde ich eigentlich sehr cool als Charakter per se, ist dann Lucy gegenüber natürlich teilweise ein ziemlicher Wichser, kann man aber auch nachvollziehen so, oder ich bin der Meinung, dass das in der Welt, so wie ich ihn bis jetzt zumindest als Charakter wahrnehme, Sinn ergibt. Und da bin ich auch sehr interessant, wie sich das jetzt weiterentwickelt, vor allem mit den letzten Aktionen oder Interaktionen zwischen den beiden jetzt, die ich jetzt so mitbekommen hatte. Da ist Lucy natürlich einfacher gestrickt und du kannst sie besser nachvollziehen, weil sie mehr uns gleicht, vielleicht so, wie wir in der Situation wären als Vault-Bewohner. Aber das finde ich nochmal sehr interessant, so als Abwechslung. So, nicht so diese Standardcharaktere, nicht so eindimensional, sondern irgendwie vielschichtig und schwer einzuschätzen. Macht's interessanter, finde ich.
Ja, das auf jeden Fall. Nee, bei Maximus ist es wirklich, das kann ich auch nachvollziehen, da ist man sich ein bisschen unsicher, aber da merkst du, ich glaube, das zeigt halt auch ein bisschen, dass die Welt, gerade die Welt von Fallout, nicht schwarz-weiß ist. Also das ist zum Beispiel auch immer ein Thema bei dem Spiel.
Mhm. Und eine Sache, die mir anhand der Spiele und mein Kenntnisstand dazu auch nicht so ganz klar war, wie brutal das manchmal in der Serie ist. Kannst ja auch mal sagen, ergibt's komplett Sinn, dachtest du so, ja, das ergibt, das ist so geil, dass sie die Aspekte auch umgesetzt haben, weil wenn da irgendwelche Körperteile zerteilt werden, ultra viel Blut spritzt, irgendwie Köpfe zersmasht werden, finde ich geil, ich hab's mega gefeiert und ich weiß auch, dass Fallout manchmal so ein bisschen gore-mäßig ist und so, das wusste ich, aber dass das in der Art und Weise so wahrscheinlich auch aus dem Spiel genommen wurde, das war mir gar nicht so klar, hat mich positiv überrascht und finde ich cool, aber da kannst du ja vielleicht auch noch mal mit mehr Know-how sagen. War das das, was du auch erwartet hattest? Oder warst du positiv überrascht, weil du dachtest, vielleicht machen sie es nicht auf die Art und Weise? Oder ist das vielleicht sogar noch mal anders als im Spiel an sich?
Also es passt auf jeden Fall schon zu dem, ja, zu der Brutalität im Spiel. Ich habe das ein paar Mal gehört, dass die Leute waren von wegen so, ja, die sind ein bisschen überrascht. Und ich glaube, also von der Brutalität, und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wie die Serie anfängt. Weil die ja relativ smooth anfängt im Vault und das ja dann komplett gecrushed wird. Also diese heile Welt. Die wird ja komplett gecrushed. Ja. Und dann auch mit die eine Blondine, die ich ein bisschen geil finde übrigens, mit der Gabel im Auge so und generell wie dann das alles komplett eskaliert, das ist ja wirklich richtig heftig. Und dann ist ja immer noch wieder ein, wahrscheinlich für viele Leute ein Trigger-Moment, wo dann halt eben der Kopf abgeschnitten werden soll. So. Und das passt super krass zum Spiel, weil du musst ja, also wenn du dir die Welt auch mal so anguckst, wie die Leute da drauf sind, es geht teilweise in so eine Mad Max-Richtung auch so ein bisschen, dass du halt eben auch Kannibalismus hast, aber auch Leute, die jetzt nicht unbedingt Kannibalen sind, dann irgendwie sowas wie Köpfe dann aufspießen und dann vor ihr Haus stellen und sowas. Das hast du auch ganz oft in der Welt von Fallout. Dazu, ich habe ja schon angeteased, diese Supermutanten sehen halt alle aus, als wären die Shrek, die ins Fitnessstudio gehen. So halt wirklich, also die sind auch teilweise dann grün oder, also die sind wirklich so wie so grün oder lila oder irgendwie sowas.
Okay.
Die sehen aus wie so eine Mischung aus Shrek und Thanos. So, weißt du, was ich meine?
Ja, ich kann es mir vorstellen.
Genau, und dann auch so groß und so. Und die sind zum Beispiel auch die, mit denen du dich halt, du kannst dich natürlich mit jemandem anfreunden, aber die sind auch eigentlich immer relativ brutal und die wollen auch immer so deinen Kopf zersmashen und sowas. Und es passt halt alles schon sehr, sehr stark zu dem, wie sie es auch gezeigt haben. Und ich war positiv überrascht. Also ich habe da nicht unbedingt mit gerechnet. Ich fand es, also ein bisschen drüber war diese Zeitlupensequenz halt eben im Vault. Aber es hat gepasst, meiner Meinung nach.
Ja.
Aber es passt auch sehr stark eben zu dem, wie die Spiele auch sind und wie generell die Story in den Spielen erzählt werden. Also ich habe das schon gesagt, in Fallout New Vegas wird dir am Anfang im Kopf geschossen, du wirst verbuddelt und dann suchst du nach dem Typen, der dir in den Kopf geschossen hat.
Ja, okay, ja.
Und so. Und dann auch, du hast dann auch später auch wieder die Chance, ihn zu verschonen, ihn zu erschießen oder was auch immer zu machen. Also, ja.
Interessante Entscheidung einfach auch so.
Eben. Du hast auch eigentlich immer die Möglichkeit, den vermeintlich bösen oder irgendeiner vermeintlich bösen Gruppierung zu joinen in den Spielen. Und dann zu sagen so, ja, nö, aber ich finde das gut, was die machen. Weil irgendwo ist alles auch immer ein bisschen zweiseitig.
Na krass. Ey, ich wusste das so im Ansatz, dass bei Fallout so viele Entscheidungen irgendwie sind. Also ich glaube, die berühmteste ist irgendwie aus Fallout 3, wo du entscheiden kannst, ob so eine gesamte Stadt genuked wird oder nicht.
Das ist ein super, genau.
Ja, das ist so das Standardding, was mir dann meistens so genannt wird in Bezug auf Fallout. Aber ich habe ganz vergessen, dass tatsächlich so krass auch ist, in so vielen verschiedenen Aspekten. Das hast du heutzutage in Games gar nicht mehr so häufig, habe ich das Gefühl. Obwohl es eigentlich eher in die Richtung gehen sollte, war Fallout da einerseits so ein bisschen Vorreiter, zumindest fürs Genre so ein bisschen, finde ich.
Voll.
Und du hast nicht mehr so viele Spiele, die es heutzutage so gut umsetzen. Sie versuchen es vielleicht, aber machen es dann nicht so rund umgesetzt.
Das ist wirklich immer eins der größten Dinge meiner Meinung nach gewesen an den Spielen. Dass du halt wirklich, du kannst so verschiedene Lagern joinen, du kannst teilweise, also es gibt immer irgendwelche Konflikte, wo du dich auf eine Seite stellen kannst und dann wird der gelöst und dann hast du halt, dann verändert sich die Welt auch so ein bisschen und dazu kannst du immer auch ein bisschen deine eigene Agenda durchführen. Also zum Beispiel, um halt mal ein Beispiel zu nennen, in New Vegas, das kann im Endeffekt so enden, dass du dann halt am Ende alle Roboter, es gibt so Roboter, die da überall rumfahren, dass die dann deine Soldaten werden und du im Endeffekt der Owner des Strip bist, also des Vegas Strip. So kann das Spiel im Endeffekt enden.
Ja, krass.
So, und das ist halt schon ganz witzig, weil es gibt dann auch 3, 4, 5 verschiedene andere Enden und du hast auch dann immer kleinere Stories, die dann aber so, ja, wie ich schon eben meinte, es gibt halt einerseits Sachen, du biegst ab und bist dann 1,5 Stunden im Dorf und erlebst deren Story, oder du biegst ab, erlebst ein Dorf und musst da immer wieder hin und hast dann da so eine 5 bis 6 Stunden Side-Story, die sich aber auch dann in sich conclusive ist und abschließt, dann teilweise aber auch dafür sorgt, dass du dann eben gegen anderes Dorf kämpfst, Was du vielleicht aber auf der anderen Seite hättest früher kennenlernen können und dann hättest du auf deren Seite gekämpft. So, weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Und das ist halt eben das, was das Spiel so stark macht und auch dafür sorgt, dass du einfach, wenn du jetzt Fallout 4 spielen würdest, so, du würdest auf die Welt losgehen und du wärst doch erstmal ein bisschen überfordert, weil du gar nicht weißt, wo du hin sollst. Mhm. So. Und das ist aber irgendwie geil. Und ich glaube, das ist das, warum mich Fallout catcht und warum mich Elden Ring catcht, dass das irgendwie, weiß nicht, ich habe da Bock drauf, auf so gute Open Worlds, wo man seine eigene Story so ein bisschen erleben kann, da habe ich einfach Bock drauf.
Nee, verstehe ich. Das ist, glaube ich,
einfach gut.
Ja. Ja, nee, cool. Cool, dass so eine Serie in Bezug auf ein Videospiel so gut ist und dass sie so Lust hat, macht auf die Geschichte und die Welt an sich.
Ist so. Und werden wir nächstes Mal sehen, ob du dann durchgeguckt hast, dann können wir nochmal über das Ende reden und dann, ob einer von uns angefangen hat, Fallout zu spielen.
Ja. Hätte ich mir bei dir am ehesten vorstellen können, tatsächlich.
Aber ja, ich bin die ganze Zeit am Struggeln. Ich sehe gerade Keyshop, Fallout 4 kostet 4 Euro irgendwas und Fallout New Vegas kostet 1 Euro, aber New Vegas habe ich schon. Fallout 3 kostet 1,50 Euro.
Fallout 3 wäre doch mal so ein Ding für dich vielleicht, oder nicht?
Ja, ich würde mir eher 4 auf dem Rechner holen aktuell wahrscheinlich. Ja,
okay.
Weil ich habe 4 nicht auf dem Rechner.
Ja, okay. Da gibt's Sinn. Ja, mal gucken. Bin ich auf jeden Fall froh, dass es da in die richtige Richtung geht und dass ja, das so gut umgesetzt war. Gespannt, was da noch passiert. Können wir jetzt fast mal so ein anderes Thema einfach einstreuen, eins der random Themen.
Mach das, lass das machen.
Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, manchmal haben die sehr viel Gesprächspotenzial, mal sehr wenig. Manche sind, glaube ich, richtig nice.
Ist glaube ich, auch gar nicht so schlecht, weil wir haben jetzt über Fallout, glaube ich, schon wieder 20 Minuten gesprochen oder so.
Ja, länger, aber finde ich gar nicht so schlimm. Fand ich auch ein nice Thema so. Okay, ich bin sehr gespannt. Was haben wir hier?
Transsexuelle
Menschen. Die Frage lautet,
okay.
In welchem Spiel würdest du von dir selbst behaupten, dass du am besten bist? So. Ist natürlich jetzt manchmal schwer, das so
zu
sagen und erstmal zu überlegen.
Aber im Endeffekt, Szenario wäre, man spielt jetzt gegen jemand anders, wo man nicht unbedingt weiß, wo er gut ist oder nicht. Und es geht jetzt um 100 Euro und man nimmt das Spiel, wo man der Meinung ist, am ehesten die Chance zu haben, zu gewinnen. Weil man da was drauf hat.
Einerseits das. Ja. Ich finde, das können wir angehen. Andererseits, finde ich, kann man aber auch sagen, ey, das ist ein Singleplayer-Spiel, ein verhältnismäßig schwieriges, wo ich aber trotzdem richtig geile Skills habe. So, wo ich das so viel gespielt habe, dass ich sagen würde, wow, da hau ich die Endbosse so easy weg, da habe ich mir so ein krasses Skillset angeeignet. Aber im Endeffekt, ja, baut es ein bisschen mehr auf Multiplayer auf, habe ich das Gefühl. Und finde ich schwierig, weil...
Also ich kann da, glaube ich, eine gute Antwort geben. Also bei Multiplayer wäre es, weil ich gehe jetzt davon aus, ich habe einen Gegner, wo ich auch davon ausgehen muss, okay, er ist irgendein normaler Mensch, der vielleicht Videospiele spielt, vielleicht nicht. So, und da würde ich, glaube ich, am ehesten dann immer noch FIFA nehmen. Wenn ich relativ wenig spiele in letzter Zeit. Ja, weil ich da immer wieder überrascht bin, wenn ich dann mal auch bei anderen Leuten bin und dann nimmt man mal den Controller und spielt gegen die, wie viel ich dann doch immer noch reißen kann. Obwohl ich halt jetzt, keine Ahnung, also ich habe FIFA, wie heißt das nicht? FIFA EFC, wollte ich schon sagen. Nee, FC oder EAFC heißt das, genau. Ja. EAFC habe ich jetzt, was habe ich da gespielt? Hier, oh, doch 90 Stunden, okay, geht ab.
90?
Ja, ja. Krass. Aber ich will gar nicht wissen, wie viel du da gespielt hast, wir schon noch 150 oder so. Man weiß das immer gar nicht, das ist viel zu krass. Auf jeden Fall, da habe ich halt nicht so viel gespielt, aber ich war relativ schnell wieder drin und es ging halt gut ab. Und davor habe ich auch super lange nicht mehr gespielt und davor die FIFAs habe ich halt maximal dann eben bei Kollegen gespielt, mal den Controller in die Hand genommen. Das waren dann teilweise auch so Schwitzer, die dann echt viel Weekend League gespielt haben und trotzdem hat man die einfach in Anstoß auch platt machen können. So.
Absolut. Das sind meistens die größten Schnacker auch, die dann, wo du dann denkst, wow.
Ist so. Und deswegen würde ich halt FIFA nehmen für so und bei Singleplayer würde ich sagen
Elden Ring.
Nee,
okay.
Stronghold.
Stronghold, ja, okay.
Und das kann man auch noch mit in Multiplayer reinnehmen, weil du kannst Stronghold auch im Multiplayer spielen.
Okay, interesting. Aber dann hätte ich da, ich verstehe so den Ansatz. Vor allem, weil man nicht weiß, es gibt voll viele Leute.
Warte mal, gegen irgendeinem Random würde ich Wargame oder Warno nehmen, weil die alle keinen Plan haben von dem Spiel.
Ja, weil das dachte ich gerade auch so ein bisschen bei Stronghold vielleicht. Stimmt. Also wenn du jetzt auch zum Beispiel davon ausgehst, wir beide spielen gegeneinander, da hast du ja bei Stronghold, hast du safe gewonnen.
Ja, bei Wargame auch.
Ja, bei Wargame auch und bei FIFA weiß man halt nicht. Dann eher nicht.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Nee, okay, stimmt, dann ist auch meine Antwort wirklich besser. Nehme ich ein Spiel, was kein Schwanz kennt.
Ja.
So, und dann darf man den, dann erklärt man denen das vorher einfach nicht. Und dann wirklich Stronghold oder Wargame Warno, irgendwie sowas. Oder Steel Division ist das gleiche.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Ja.
Nee, stimmt.
Finde ich eine gute Antwort. So Sachen, wo dann vielleicht auch das an sich so komplex von Grund auf ist, dass du gegen Leute immer gewinnst, die nicht erstmal das Tutorial gespielt haben oder so.
Ist
oder
so. Allgemein im Genre. Hearts of Iron.
Ja.
Hearts of Iron gegen dich jetzt.
Ey, das wären alles Spiele, wo du safe gegen mich gewinnst. Das ist auf jeden Fall schon mal so ein Punkt. Ich verstehe auch diesen Ansatz gegen Autonomal-Gamer oder Casuals oder so. Oder Leute, die vielleicht voll krass im Racing-Game drin sind, aber bei FIFA trotzdem abkacken. Check ja. ich. Aber ich glaube, dafür ist FIFA zu allgemein und zu viele Leute sind da ganz gut drin.
So. Ja, das kann sein. Aber wie gesagt, ich bin halt immer wieder überrascht, wenn ich dann gegen Leute spiele, die dann halt sagen, die spielen Weekend League oder buttern Kohle rein, dann machst du sie halt platt. Es könnte sein, dass es an dem Anstoßding liegt und bla bla bla, aber da muss ich halt auch mal sagen, so, ja Bruder, aber ich bin das auch nicht gewöhnt.
Nee, kann ich nachvollziehen. Mhm. Mit der Argumentation könnte ich auch fast FIFA nehmen, muss ich sagen, weil ich da vor allem für die Zeit, die ich reingesteckt habe, ganz gut drin bin. Mhm. Also man darf auch nicht vergessen, wir sind vor allem gut wegen dieser Zeit von 2012 bis 2016, 17, wo wir sehr intensiv gezockt haben. Und das hat immer noch Ertrag bis heute. Wir haben natürlich auch so diese ganzen Updates, die mit den späteren Teilen dazu kamen, adaptiert und sind dann auch ganz gut drin. Aber dieses Grundlegende hat man sich damals antrainiert, würde ich sagen. Und trägt bis heute Früchte. Und ich kenne das auch, dass Leute, die vor allem auch bei Ultimate Teams safe besser sind, bessere Statistiken haben als ich und auch bessere Teams, dass wenn die dann mal hier bei mir sind oder ich bin bei denen und wir spielen Anstoß und die haben viel mehr Spielstunden in den neuen FIFAs, da habe ich im Anstoß mindestens eine 50-50-Chance, wenn nicht sogar einen leichten Vorteil. Vielleicht sogar, weil sie so krass auf Ultimate Team eingestimmt sind und ich da ein bisschen neutraler rangehen kann und dann mehr so Standardpässe spiele und so und nicht so krass auf Tricks und ich brauche jetzt unbedingt einen 95-Pace-Spieler mit 92 Dribbling oder so.
Genau.
Deswegen, da habe ich auch gegen viele eine Chance, aber wie gesagt, ich weiß auch, wie viele fucking nochmal FIFA spielen. Aber danach wird's bei mir schon schwierig, weil ich bin nicht so der krasse Pro in einem Game. Es gibt halt manchmal so die Leute, ey, die spezialisieren sich auf CSGO, auf Overwatch, auf League of Legends, auf sonst wie was. Da sind sie ultra krass drin. Ich würde sagen, ich komme eher so über dieses halbwegs breit aufgestellt sein. Ich bin in Rocket League dann ganz gut, aber nicht mega krass. In Overwatch war ich damals ganz gut, aber nie richtig, richtig gut. Und diese Nintendo-Sachen, die ich spiele, die haben dann zu viele Glücksfaktoren mit Mario Kart und so. Wenn ich gegen die meisten Leute Mario Kart spiele, gewinne ich. Aber das ist ein fucking Fun-Racer, so. Weißt du?
Aber
schwer zu nehmen für so eine Kategorie.
Was mir gerade so einfällt, ist, weil nämlich was bei dir ja auch eine Sache ist, dass du einfach generell Controller-Skill hast. So, und da halt auch auf einem hohen Level. Dadurch, dass du da halt auch auf sehr viel Erfahrung mit hast. Deswegen würde ich zum Beispiel an deiner Stelle vielleicht so ein Game wie Mario Party nehmen, weil einerseits, teilweise sind die Minigames halt komplett lackbasiert, das ist einfach so, aber wenn man was drauf hat in anderen Minigames, kann man halt so krass dominieren. Und deswegen glaube ich zum Beispiel, dass das, was du jetzt auch so ein bisschen meinst mit dem, dass du überall breit aufgestellt bist, als gut bist, dass gerade solche Spiele dann, glaube ich, dir einen Vorteil oder zumindest eine gute Chance geben können. Dazu hast du halt auch dann eben dieses in analytische Herangehensweise an, so kommt das Spiel, dass du sagst, okay, wir haben jetzt eben Mario Party, wir haben Spielbrett, man muss auch einen Meter drüber nachdenken, als ich kann nur nach vorne laufen, sondern was machen die Felder, wann würfel ich eine 6 oder wann versuche ich eben so und so zu würfeln, bla bla bla, weißt du?
Ja, wie wichtig ist bei welchem Spielbrettaufbau, dass du viele Items hast oder nicht?
Und welche Items?
Welche Items, ja.
Ja.
Das ergibt schon Sinn. Das kommt aber, glaube ich, auch automatisch dadurch, dass ich mich aufgrund von YouTube-Videos und so viel mit diesen Spielen dann auseinandersetze und da automatisch so einen leichten Vorteil schon habe.
Aber hast du, also würdest du zum Beispiel sagen, was ich mich immer ein bisschen gefragt habe, wenn du jetzt gegen normale Leute sowas wie Mario, einfach einen ganz normalen Mario Speedrun machen würdest oder sowas, also dann in Anführungszeichen natürlich Speedrun, jeder in seinem in seinen Möglichkeiten, würdest du da zum Beispiel sagen, dass du da eigentlich eine mega gute Chance hättest, eigentlich besser zu sein als jeder, oder bist du jemand, der zwar viel Mario spielt, aber die Level dann nicht so durchpaced, sondern eher dann dreimal stirbt, aber dafür dann auch weiß, okay, hier muss ich so und so rüber oder sowas?
Doch, ich würde sagen, da habe ich auf jeden Fall einen krassen Vorteil. Also das ist auch ein ganz guter Punkt, dass ich in Jump'n'Runs allgemein und diesen Timing-basierenden Plattformern ganz gut bin. Und ich glaube, das wäre so ein Punkt. Natürlich muss ich für einen Speedrun dann entweder nochmal extra dafür ein bisschen trainieren oder man sagt, grundlegend, wenn beide nicht dafür trainiert haben, habe ich trotzdem genug Know-how über Spiel und genug Skills an sich am Controller für dieses eine Spiel und für den Plattformer, dass ich da im Normalfall dann gewinne und schneller mit den Leveln durch bin. Einfach aufgrund meiner Erfahrung im Genre allgemein und so. Das glaube ich schon. Also das wäre auf jeden Fall auch so ein Punkt. Ansonsten verstehe ich auch deinen Ansatz mit Mario Party. Finde ich cool prinzipiell. Das wäre so, wenn man jetzt davon ausgehen würde, wir haben in der Gruppe so eine Art Beef, so wie man das von Rocket Beans kennt. Freunde spielen mehrere Spiele gegeneinander und je nachdem, wie man da platziert, kriegt man Punkte und am Ende muss man über 10 Spiele hinweg die meisten Punkte haben. So. Und wenn es da dann um die Spieleauswahl geht, Und jeder kann sich irgendwie 2-3 Spiele aussuchen.
Boah, das wird so witzig. Das würde so witzig werden. Ne?
Das wäre hardcore witzig. Und da wäre Mario Party schon so ein Call, weil man irgendwie damit argumentieren könnte, ey, es ist nicht so unfair, weil es ist ja random basiert. Aber trotzdem wüsste ich, ich hätte die wahrscheinlichste Chance. So.
Ja, stimmt. Das wäre wirklich eine Sache. Das könntest du voll gut reinbringen, weil du einerseits sagst, ey, das ist doch ein Spiel, wo alle auch ein bisschen Spaß haben können und irgendwo hat jeder die Chance zu gewinnen. Aber du bist dir immer im Hintergrund immer noch sicher, dass es deine Punkte sind. Wo zum Beispiel, wenn ich dann jetzt eben in der Situation sage, okay, lass da mal Stronghold spielen oder sowas, dann könnte ich mir halt auch vorstellen, dass dann gesagt wird, so, ja, vielleicht doch einfach nicht.
Wird erstmal Veto eingelegt, ja.
Ja, ist so. Aber dann ist mein zweiter Vorschlag ist einfach Hearts of Iron.
Ja, ein Game darf man dann auf jeden Fall. Also irgendeinen Free Pass darf man haben, wo man sagt, ey, das ist jetzt mein Ding.
Ja, müssen wir eigentlich mal machen.
Aber muss man auch sagen, dass Mario Party dann eigentlich zu lackbasiert ist. So. Auch wenn ich wahrscheinlich die Punkte holen würde, wäre eigentlich geiler, ein wirklich skillbasiertes Game zu haben, wo ich weiß, das kriege ich safe. Wenn du zum Beispiel geil in Street Fighter wärst, dann weißt du, ich gewinne gegen jeden. Sowas wäre halt nice. Und das gibt's bei mir nicht so krass. Am ehesten dann FIFA wahrscheinlich. Da wärst du dann natürlich die einzige Gefahr.
Aber da brauche ich halt auch einen richtig guten Tag und du musst ein bisschen Pech haben.
Ja, das stimmt. Oder halt Super Smash Brothers oder sowas. Aber
ja, Smash Brothers.
Da muss man auch sagen, gegen euch bin ich im Vergleich dann halt gut, aber gegen wirklich gute Spieler bin ich halt scheiße. Deswegen wäre das auch Quatsch, sowas zu nehmen. Finde ich aber interessant. Weil wie gesagt, ich glaube, wir kommen beide eher über dieses breit aufgestellt und einfach allgemein gut im Gaming sein und weniger über dieses, ich habe jetzt in das eine Spiel 800 Stunden gesteckt und bin da der Großmeister drin. So.
Ja, also ja, schon, aber bei mir würde ich halt schon dann noch sagen, dass du eben dann durch diese Wargame, Warno, Steel Division Spiele dann ich halt schon diese Nische halt habe, weil wenn du da auch guckst, wie viele Leute da online sind, also dieses Warno sind dann irgendwie, wenn 1000 Leute online sind, dann sind richtig viele on.
Okay.
Richtig viele. So. Und das ist halt eine Sache, wo ich dann, glaube ich, wirklich einfach sagen kann, so, ey, wir spielen das Spiel, ich sag dir nicht, wie das funktioniert, und dann mache ich gerade innerhalb von 10 Minuten, brauche ich nicht mal 10 Minuten. So, wenn ich dir sag, wie es funktioniert, dann wird's interessant, und dann macht's Spaß. So.
Ja, ja. Ich glaube, selbst wenn man dann sagt, ey, jeder hat Eigeninitiativ Zeit, sich auf die Games vorzubereiten, selbst dann zerreißt du uns, weil da hast du auch viel zu viel Expertise im Vorhinein schon und ich glaube auch die Motivation wäre zu gering, sich da wirklich so richtig reinzusteigern.
Das wäre für mich, also da wäre es für mich zum Beispiel eigentlich unnormal interessant halt zu sagen, dass ich eintrainiere und mein Bruder eintrainiert.
Oh je,
weil wir beide ja die Spiele kennen, da müssten wir aber dann wirklich Wargame oder WarNo nehmen, weil der Steel Division nicht so viel gespielt hat. Das wäre eigentlich witzig. Und dann würde ich halt zum Beispiel auch sagen, so, ey, als Dreh einmal, um halt so Respekt zu zeigen, spiel mal einmal das Spiel, ohne dass du halt Plan davon hast.
Okay.
Und dann reden wir über das Spiel.
Ja. So. Und dann so eine, ja, stimmt, aber so eine Challenge dann.
Ja.
Ich werde trainiert von dir und Daniel wird trainiert von Tim oder so. Ja. Und dann, wer gewinnt am Ende?
Genau, da hat man so, weiß nicht, 2 Wochen Zeit oder so.
Ja, sowas ist witzig. Potenzial für den YouTube-Kanal, Leute.
Ist so. Voll die guten Ideen. Ist auch immer wichtig, sowas öffentlich zu diskutieren.
Ja, können sich Leute schon drauf freuen. Oder selber umsetzen.
Ist so. Aber fand ich auf jeden Fall eine gute Frage. Fand ich einen guten Start.
Ja, stimmt. Finde ich auch ganz nice.
Wollen wir vielleicht einmal einstreuen, was wir aktuell zocken? Weil da habe ich auch noch was einigermaßen Interessantes. Und dann kann man auch, das erklärt dann auch, warum ich halt jetzt nicht angefangen habe mit Fallout. Weil sonst hätte ich safe angefangen mit Fallout.
Hau mal gerne raus, weil ich bin sehr gespannt. Du hast mich ein bisschen angeteased, aber ich kann mir gerade gar nichts vorstellen.
Genau, im Endeffekt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das passiert ist. Ich glaube einfach, dass ich hier abends saß und dachte so, hey, was geht? Und dann habe ich gesehen, dass bei Steam im Shop das South Park-Spiel Fractured Butthole im Angebot war mit allen DLCs für einen Zehner. Und habe dann einfach noch direkt zugeschlagen. Also ich habe beide Spiele gespielt, damals schon, auf der PlayStation noch.
Ja, das eine zumindest. Das erste.
Beide. Nee, ich habe beide gespielt. Ja, ich hatte beide gespielt. Also das erste war Stick of Truth und das zweite ist jetzt Fractured Butthole. Genau, und das ist ja dann im Endeffekt das mit den Superhelden und im ersten ist es ja so ein Fantasy-Aufbau. Ist im Endeffekt beides mal mehr oder weniger das gleiche Spiel, ist sehr schön aufgemacht, ist ja halt komplett im South Park-Look und fühlt sich super homogen an, als würde man wirklich eine Folge spielen. Ich glaube, durch den Zeichen oder Animationsstil, ist ja eigentlich keine Zeichnung, von South Park, ist das auch relativ simpel, das so umzusetzen, aber ist super schön, passt auch ins Spiel und fühlt sich jetzt super angenehm an. Ich bin jetzt schon relativ weit, bin schon fast am Ende, aber hab halt noch gar nicht in die DLCs reingeguckt, die kenne ich halt zum Beispiel noch gar nicht.
Okay.
Und das war eben der Grund, warum ich dann jetzt auch nicht angefangen habe mit Fallout, weil ich erstmal das durchspielen wollte und halt mir das ja eigentlich auch geholt habe, um eben in die DLCs zu gucken.
Ja, verstehe ich.
Und deswegen wollte ich mich da selbst nicht unter Druck setzen. Dazu bin ich halt die ganze Zeit immer noch dabei, das aber dann, sag ich mal, ein bisschen weniger aktuell, einfach Helldivers zu spielen, so, das ist immer dann aktuelles Ding. wenn man da die Jungs am Start hat, dann geht man dann einfach nochmal rein für eine Stunde oder zwei. Ja, das macht auch immer noch Spaß und geht auch gut ab.
Ja, okay, cool.
Genau. Und sonst perspektivisch warte ich natürlich auf den Elden Ring DLC.
Wann kommt der nochmal?
Im Juni, glaube ich.
Im Juni, okay.
Ich guck
nochmal. Schön im Hochsommer. Aber da habe ich auch schon mitbekommen, dass da viele sehr hyped drauf sind. South Park überrascht mich tatsächlich. Ich weiß noch, dass ich damals, ich hatte auch den ersten Teil auf der PS3 gespielt. Hatte ich mir irgendwann mal geholt, ich weiß nicht ganz wann, das war auf jeden Fall nicht zu Release, sondern irgendwann im Nachhinein. Ich hatte so den Großteil des Spiels bei YouTube schon geguckt gehabt und es danach nochmal gespielt. Und dann hatte ich mir The Fractured Butthole direkt zu Release geholt. Und ich weiß, dass da ein Download-Code für den ersten Teil war und dann habe ich den dir geschenkt. Und dann hast du damals den ersten Teil gespielt damit. Das weiß ich noch.
Dann habe ich nämlich ich weiß gar nicht, ob ich dann Fracture Butthole nicht damals sogar als erstes gespielt habe und dann hast du mir den Code geschickt und ich habe das dann da gespielt. Das weiß ich nämlich nicht mehr.
Ja, keine Ahnung. Oder dass das dann direkt.
Oder ich habe es mir dann danach gekauft, ja. Aber ich habe auf jeden Fall beide schon gespielt gehabt. Das waren auch einige Sachen, das ist halt ganz witzig wieder, wenn man halt spielt, dann hat man sich dran erinnert und meine so, ach ja, schon, jetzt kommt der Blödsinn.
Ja. Ich fand auch beide richtig gut. Viele finden ja Stick of Truth zumindest ein bisschen witziger als Fractured Butthole.
Weil da Nazis drin vorkommen, bin ich ehrlich. Bin ich ganz ehrlich, das ist wirklich schon, die sind da ein bisschen derber. Weil bei Fractured Butthole hast du relativ normale Gegner, sag ich mal, und es bleibt alles noch relativ okay. So, und bei, wie gesagt, Stick of Truth endet halt damit, dass du gegen Nazi-Fötusse kämpfst.
Stimmt, stimmt.
So, und da bist du halt
kranker Scheiß.
Ja, da passiert einfach unnormal kranker Scheiß und es ist halt so dieses, einerseits sind Nazis eigentlich immer gute Gegner, weil keiner mag sie. Und halt aus Gründen, sag ich mal. Aber halt, wie sie in South Park mal dargestellt werden, ist dann halt auch immer noch so, ist halt so South Park einfach, keine Ahnung. Nazi in South Park ist einfach mega witzig.
Ja, ja.
Ist halt einfach so. Und irgendwo wünschst du dir, dass du eine South Park-Folge guckst, wo es um Nazis geht. So, weil das einfach lustig ist, was einfach komplett komisch ist natürlich, auch wenn man das so sagt. Aber deswegen war der erste Teil, glaube ich, auch ein bisschen cooler, weil der halt da derber war.
Und weil der erste war, glaube ich, auch einfach.
Hat das war halt das Neue,
noch ein bisschen mehr gekickt. Also man kannte ihn aus der Serie natürlich, aber im Game war das dann nochmal so Next Level. Vor allem, weil es so nah und so geil umgesetzt war von der Serie her.
Eben.
Vor allem, wenn du es jetzt mit Snow Day vergleichst. Also ich dachte zuerst, als du South Park meintest, dass du dieses neue Snow Day gespielt hast, was ja viele echt nicht so gut finden, was so eine 3D-Optik hat. Ja. Ja, ja. Ich fand es so komisch, dass sie das Spiel rausgebracht haben auf die Art und Weise, weil eines der schlechtesten Spiele ever, so von den Kritiken her, ist dieses South Park-Spiel für N64. Und das war so aus der Ego-Perspektive und du hast Schneebälle auf Trutine geworfen oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was da abgeht. Aber alle finden das scheiße. Es soll ultra hässlich sein von der Grafik her. Es soll scheiß Gameplay haben. Keiner mag das. Und dann bringt die Snow Day raus und es hat so voll die ähnliche Grundoptik irgendwie. Du machst es wieder dreidimensional, obwohl das für South Park gar keinen Sinn ergibt. Du hattest die perfekte Optik bei den Rollenspielen. Und ja, hast dann auch nochmal so dieses Schneeschema. Es spielt sich ja ganz anders und es ist ja auch so ein bisschen auf Multiplayer ausgelegt. Aber da habe ich auch eher so Negatives zugesehen und von gehört. Also
ja.
Dann lieber nochmal Fractured Butthole, kann ich nachvollziehen.
Auf jeden Fall. Ist auch, also ja.
Aber hier, worauf ich auch noch hinaus wollte, beide Spiele aber auch in Deutschland ein bisschen zensiert, ne? Ich weiß gar nicht, wie das mit den Nazis war, ob die dann normal zu sehen waren, aber es gibt auch diese paar Szenen, die du in Amerika, glaube ich, dann vollends siehst und im Deutschen gibt's dann einfach so einen Gegenscreen, der so ein bisschen funny gemacht ist, der dann stattdessen gezeigt wird.
Teilweise gab es, glaube ich, einfach einen Blackscreen. Das war bei South Park so, dass sie es, glaube ich, in ein oder zwei Szenen gemacht haben, dass wirklich einfach ein Blackscreen war und dann hörst du auf einmal, wie dahin geprügelt wird. Und da war ja noch das Meme auch, dass ja zum Beispiel damals bei Saints Row die geschnittene Variante dann irgendwie gefühlt nur noch aus Blackscreens bestanden hat in Europa. So, wo sich alle irgendwann nur noch aufgeregt haben. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie es in Fractured Butthole oder was da geschnitten ist. Mir ist da jetzt noch nicht so krass aufgefallen, sage ich mal. Aber bei Stick of Truth war das ja zum Beispiel so, dass die Nazis dann so eine schwarze Box halt immer am Arm hatten, wo dann normalerweise deren Armbinde halt war, also Hakenkreuz abgedeckt.
Ja.
Was du mittlerweile darfst du es ja zeigen in Spielen, glaube ich. Und dann war es, glaube ich, auch so, dass sie halt bei ein paar Szenen irgendwie weggeschnitten haben, wie du schon eben meintest, oder halt was anderes gezeigt haben.
Es gab eine Szene auf jeden Fall, ich glaube, sie war in Fractured Butthole, dass, glaube ich, dein Charakter irgendwie eine Sonde im Arsch hat. Oder so. Und dann wird er von Aliens entführt.
Ich glaube, das passiert im ersten Teil.
Ah, okay. Wird auf jeden Fall von Aliens entführt und dann gibt's irgendwie so einen Gegenschnitt, wenn das rausoperiert wird. Oder wenn es irgendwie aus dem Arsch rauskommt oder so. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwas ist damit. Okay. Und der Gegenschnitt ist dann einfach sowas in die Richtung, wir entschuldigen für diese Unterbrechung, und dann ist da irgendwie so ein Screen, von wegen dürfen wir nicht zeigen, aber so witzig.
Ja,
so
ja.
Fourth Wall gebrochen und so.
Das war zum Beispiel eine Sache, da war ich mir die ganze Zeit nicht sicher, in welchem Teil das passiert, mit den Aliens, dass du entführt wirst, aber ich glaube, das passiert im ersten, weil, wie gesagt, ich bin kurz vor Ende und mir ist es noch nicht passiert.
Ja, bei dir wäre es schon passiert, glaube ich auch.
Ja,
krass, hätte ich jetzt andersrum gedacht, tatsächlich.
Und es tauchen Aliens auf, aber wirklich richtig rudimentär und nur ganz, ganz an der Seite.
Okay. Und ich bin gespannt, was du noch zu den DLCs sagst, weil von denen weiß ich auch nichts.
Ja, ich bin auch gespannt, was noch kommt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was der Inhalt ist. Also eins ist wirklich eine kleine Story, glaube ich, und das andere könnte auch sein, dass das nur Fights sind oder so. Ich muss mal gucken.
Wie war das nochmal? Wählt man da am Anfang aus, was man für eine Art Superheld ist, und ist das dann das ganze Spiel oder switcht man da um? Ich weiß gerade gar nicht mehr.
Du bist ja New Kid, wie immer. Mhm. Und dann ist das so, dass du das so entwickelst im Laufe des Spiels, dass du erst auswählst eine Klasse, dann hast du halt so ein paar Attacken, die du halt dann durch die Klasse halt bekommst. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob du am Anfang schon zwei Klassen wählst, also ob du direkt zwei Klassen hast oder ob du erstmal nur eine wählst und dann eine zweite. Auf jeden Fall hast du ganz am Ende dann irgendwann vier Klassen, glaube ich, oder sogar fünf oder so, ganz wild.
Okay.
Und dann im Endeffekt, das, was das macht, ist einfach nur dein Attackenrepertoire erhöhen, aber du kannst sowieso nur vier Attacken mit reinnehmen.
Ah ja, okay, stimmt.
Im Kampf. Und das ist eigentlich ganz gut gemacht, weil so kannst du dann halt so das Beste aus allen Welten mitnehmen. Und das ist schon ganz cool, wenn du dir dann so die Attacken zusammenbasteln kannst. Und auch das, du baust dein Team ja auch so halb zusammen, weil die anderen Kids nutzt ja auch mit im Kampf.
Stimmt.
Und da nimmt man auch am Ende eigentlich immer mit die gleichen mit. So, ich kann es ja immer sagen, ich habe zum Beispiel jetzt aktuell habe ich immer Human Kite dabei, das ist Kyle. Dann habe ich noch, den habe ich noch dabei, Professor Chaos habe ich noch dabei, das ist Butters.
Ja.
Und wer ist der letzte aktuell bei mir? Warte mal, lass mich mal eben nicht lügen. Mysterion, Kenny.
Ah, cool.
Eigentlich habe ich noch den Kuhn immer gern dabei, weil er auch gute Attacken hat, also Cartman, aber der ist aktuell ein bisschen böse.
Also kann man gar nicht spielen gerade.
Nee, also kann ich jetzt gerade gar nicht spielen. Aber das ist zum Beispiel auch eine coole Sache, das ändert sich nämlich immer wieder im Spiel. Also du bist zum Beispiel auch gezwungen, am Anfang hast du halt die Leute, dann zwischendurch hast du die Leute und am Ende hast du die Leute. Das heißt, du bist gezwungen, auch immer mal ein paar andere auszuprobieren.
Mhm. So. Finde ich auch cool.
Ja, das ist wirklich ganz gut.
Und auch nice mit den verschiedenen Fähigkeiten, dass du jetzt nicht am Anfang sagst, ich will ein Speedstar sein, so flashmäßig, und dann hast du nur flashmäßige Attacken.
Das wäre
vielleicht zu eindimensional gewesen.
Ja, genau, das wäre zu lang. Und dann sind die Kämpfe auch zu langweilig. Du hast so rundenbasierte Kämpfe, so XCOM-mäßig, die schon ganz cool gemacht sind, auch einen coolen Kniff haben, alles Mögliche. Aber dann wäre zu eindimensional.
Ja, okay, aber nice.
Genau.
Quatschen wir nochmal drüber, wenn du die DLCs durch hast.
Safe. Nochmal eben kurz zum Elden Ring DLC, 21. Juni.
21. Juni, okay, interesting. Ja. Schon Urlaub genommen oder bist du nicht so, dass du dir Urlaub nimmst für Videospiele?
Ich werd einfach verschwinden.
Verschwindest aus der Öffentlichkeit.
Ich verschwinde einfach aus der Öffentlichkeit, ja. Ich habe jetzt nicht extra Urlaub genommen, aber dadurch, dass ich ja jetzt Chef bin, kann ich mir vielleicht irgendwie dann einfach mal einen Freitag oder so einfach mal sagen, ich bin nicht da, Leute, tschüss.
Ja, okay, cool.
Ja.
Langes Wochenende so mäßig, das
reicht
ja manchmal schon so für den Einstieg.
Zurecht zu sein.
Nee, nice. Ja, bei mir gibt's gar nicht so viel Neues in die Richtung. Ich bin immer noch bei Final Fantasy dran. Mittlerweile so bei 33 Spielstunden. Das heißt, so mega viel ist es nicht mehr, aber ich denke schon, dass ich das so bis 50, 55 Stunden spielen werde, bis das dann durch ist mit der Story an sich. Und dann mal gucken, wie ich auf die 100% gehe. Macht mir auf jeden Fall mega, mega viel Spaß. Führt das weiter, was ich schon am Vorgänger so geliebt habe und in der zweiten Game-Over-Episode damals alles so euch erzählt habe. Da will ich auf jeden Fall auch nochmal eine ausführliche Folge zu machen. Wäre auch ganz geil dann nochmal so. Wir hatten das, glaube ich, selten, dass eine Game-Over-Folge kam und dann irgendwann zur Fortsetzung von einem Game dann später nochmal eine Folge. Ich glaube, ich auch schon angesprochen, ist ganz nice dann so zum Vergleich, auch wie wir uns weiterentwickelt haben neben den Spielen aus der Reihe. Da würde ich dann alles Weitere dafür mir vorbehalten. Und ansonsten, Rocket League ist immer so ein Ding. Wenn ich gerade online irgendwas zocke, dann Rocket League, meistens mit Daniel, jetzt letztens war live auch mal wieder dabei. Das ist immer ganz nett, aber da sind wir auch ein bisschen in unserer Elo am rumhängen. Es geht ein bisschen hoch, dann geht's wieder runter. Wir haben echt mittlerweile so erörtert, dass Sonntag einfach der beste Tag ist. Da hast du die besseren Gegner und in der Woche kacken wir komplett ab. So, mal hast du eine Session, wo du von Gold 3 auf Platin 2 kommst, dann hast du wieder eine Session, wo du auf Platin 1 abrutscht. Im Duo sind wir gerade so im mittleren Platin unterwegs, im Trio sind wir eher bei Gold. Macht aber mega Spaß. Und da sind wir schon so vom Niveau innerhalb des Jahres, jetzt wo wir es wieder ein bisschen mehr zocken, nochmal ein ganz Stück gestiegen, würde ich sagen. Stagnieren aber auch ein bisschen, weil alle anderen, gegen die wir spielen, das wahrscheinlich einfach wesentlich mehr zocken als wir. Wir sind dann ja doch nur alle anderthalb Wochen mal am Start für 1-2 Stunden.
Ja.
Reicht dann nicht, um so mega gut zu werden. Und Pokémon habt ihr vielleicht noch auf dem Schirm, das habe ich ja irgendwann mal gezockt, vor 3 Monaten.
Ja, stimmt.
Das ist gerade ein bisschen pausiert. Ich habe es noch auf dem Schirm. Ich hatte das irgendwann mal beiseite gelegt, um Another Code durchzuzocken, was damals noch so ein Ding war. Und eigentlich dachte ich, okay, Final Fantasy ist das Game, das zocke ich dann immer so richtig aktiv am PC. Und Pokémon kann ich auch zocken, wenn nebenbei irgendwie ein Fußballspiel läuft, was mich nur so nebenbei interessiert. Oder wenn ich YouTube gucke oder so. Also eigentlich soll das mein Nebenbei-Game sein. Habe ich aber so ein bisschen aus den Augen verloren. Weil wenn ich Zeit habe, ich dann eher Final Fantasy zocke. Und wenn ich mal was gucke, will ich dann auch momentan lieber was gucken und nicht so viel auf einmal machen. Aber das wird hoffentlich auch noch komplett nachgeholt und dann in Form von einer Folge hier irgendwie gutachtet.
Ja. Ja.
Ja, das war's von mir.
Das war's von mir. Pokémon auch so ein Ding, wo ich letztens irgendwie so einen komischen Hieper drauf hatte, keine Ahnung.
Da kann man ja auch sagen, ich will das gar nicht so negativ reden, weil ich glaube, das wäre unfair, aber Palworld ist schon, das hatte diesen krassen Hype, ist jetzt nicht so im Gespräch. Ich glaube, da kommen jetzt auch bald Gratis-Updates oder sowas. Und ich glaube, das ist auch komplett normal. Es wird auch viele geben, die sagen, ey, Final Fantasy, habe ich in der ersten Woche was zugehört und danach nie wieder was. Und die denken auch, das Spiel ist so abgekackt. Ich glaube, Palworld ist theoretisch noch ein großes Ding. Aber das muss jetzt auch so ein bisschen beweisen, dass es ein großes Ding bleibt und dass es doch nicht nur dieser einmonatige Hype war. So,
ja, bin ich auch gespannt. Nee, hast du recht. Also Palworld zum Beispiel, ich auch raus. Aktuell spiele ich nicht mehr wirklich. Hm. Und ist wahrscheinlich wirklich so, dass sie jetzt ja ein bisschen gucken müssen. Ich wüsste zum Beispiel auch nicht, was das jetzt für ein Update ist, aber ja.
Habe ich auch nur was von gehört. Hm. Mal gucken, was da konkret kommt. Ja, ich hätte gesagt, jetzt noch einmal vielleicht so eine Frage aus der Tasse, sag ich mal, und danach aufhören.
Ja, mach mal erstmal eine Frage. Ja, wir können ja erstmal gucken, was das für eine Frage ist, wie lange wir brauchen, dann ja, machen wir vielleicht noch eine Bonusfrage am Ende.
Genau, aber es ist eigentlich ganz witzig. Ich würde sagen, ich behalte einfach so diese offenen Fragen hier und dann werden die immer mal wieder aufgefüllt mit neuen Ideen.
Ja.
Und dann hat man das immer so als potenzielles Ding, vor allem für Patch-Notes-Folgen.
Ja, ich finde das voll gut. Und vor allem, wenn man da so halt, man müsste so offene Fragen halt reinpacken. Also jetzt nicht sowas wie, was hältst du von dem Release von dem Spiel? Und dann ist die Frage da für 3 Monate drin oder so.
Es muss allgemeiner sein, auf ja, jeden genau, Fall. Genau. Okay, die Frage ist jetzt geil, ja? Eine der randommäßigeren auf jeden Fall. Da muss okay. Man vielleicht ein bisschen drüber nachdenken. Mit welcher Waffe aus einem Videospiel würde ich der Zombie-Apokalypse entgegentreten wollen? Oh Gott. Also das ist Repertoire. Alle Waffen, die es theoretisch in Videospielen gibt. Welche würdest du nehmen? Womit glaubst du, hättest du die beste Erfolgsquote?
Wir nehmen aber nur Waffen, also wir nehmen jetzt nicht irgendwie sowas wie eine Superpower von irgendjemandem.
Nee, ich hätte jetzt Waffen gesagt. Okay. Also Master Sword von Link oder Buster Sword von Cloud oder die heilige Granate von Worms oder so. Ist halt doof, die ist dann halt weg.
Ich wollte gerade sagen, die ist ein bisschen dumm. Weißt du, vorhin die explodiert dann, dann ist es laut, dann kommen alle zu dir.
Ja, deswegen, da muss man schon so ein bisschen überlegen. Weil ich hatte auch schon ein bisschen überlegt, als ich die Frage mir gestellt habe. Ich habe jetzt noch keine Antwort, deswegen philosophiere ich jetzt noch so ein bisschen. Sowas wie Buster Sword zum Beispiel von Cloud. Das ist halt ultra geil. Das ist ein fettes Schwert. Und wenn du gut damit bist, ja, ist es schon geil damit.
Hochheben?
Ja, ist es geil, glaube ich, Zombies zu slashen damit. Aber theoretisch von der Größe her ist es ultra schwer. Und es ist eigentlich komplett crazy, dass Cloud das überhaupt so easy hochheben kann. Weil ich glaube, ja, wenn du das wirklich hättest, dann ist das ein Killer und du kannst damit gar nichts anfangen.
Das ist halt die Sache. Also man müsste auch zum Beispiel überlegen, nimmt man jetzt etwas, was man realistisch auch hochnehmen kann oder eben wie Cloud, man sagt einfach, du kannst das Ding einfach in die Hand nehmen. So.
Ja,
ist die Frage. Und du kannst es einfach so benutzen, weil das müsste man immer machen.
Ich hätte jetzt gesagt, schon mit unserem Skillset. Also es muss eine Waffe sein, die mit unserem Skillset halbwegs gut zu bedienen
ist. Ja, dann, also wenn du dann Clouds Waffe nimmst, dann bringst du dich ja selber um.
Ja,
das geht nicht.
Ja, deswegen war das so ein Gedankengang. Was auch eine Idee wäre, was jetzt nicht prinzipiell eine Waffe ist, aber ich finde, sowas kann man auch benutzen. Stell dir vor, sowas wie Pokebälle und du kannst sie damit einfangen. Oder du hast Pokémon als Waffe oder so, aber das ist jetzt ein bisschen zu weit getragen.
Das Heftige wäre, wenn die Pokebälle dann auch diesen Effekt hätten, dass die dann auch für dich fighten würden.
Oi.
Die Zombies, weißt du, dann wirfst du halt deine Pokebälle raus, dann kommt da so ein Zombie raus.
Das wäre ultra crazy.
Ja.
Aber warte, eine Waffe, die da, glaube ich, viele auf dem Schirm hatten. Ich guck noch mal, mich jetzt gerade nicht vertue. Die BFG aus Doom. Sowas? Oder kann man das nicht benutzen als normaler Mensch? Big fucking Gun.
Ja, das weiß ich halt nicht. Das ist halt die Frage.
Ja. Also irgendwas, was vielleicht auch geil wäre und einfach Spaß macht zu benutzen, so, was du jetzt nicht in der normalen Welt hättest, weil ich will jetzt nicht sagen, ey, Pfeil und Bogen von Lara Croft, mega nice, wow.
Also. Vor allen Dingen, dann ist auch wichtig, dass es von Lara Croft ist und nicht der Pfeil und Bogen von Link.
Ja, wenigstens irgendwas, was vielleicht noch gut riecht oder so. Nee, ich weiß auch nicht.
Das war in ihrer Nähe.
Ja, muss mal gucken. Ich google hier nebenbei nochmal Videospielwaffen. Irgendwie ja. Bekannte Videospielwaffen.
Ich hätte eine ganz gute Antwort aus Helldivers aktuell. Und zwar, also auch einfach, um so eine richtig logische Antwort zu geben. Und zwar okay. Sickel. Sie nennt sich Sickel. Das ist im Endeffekt kannst du die sehen wie so eine ganz normale Sturmgewehr. So. Und das Coole daran ist halt, dass es eine Energiewaffe ist. Das bedeutet, du kannst schießen. Und dann ist das, was bei anderen Waffen das in Anführungszeichen Magazin ist, ist im Endeffekt so eine Cooling-Unit. Und wenn du schießt und dann einfach aufhörst zu schießen, dann musst du diese Cooling-Unit nicht nachladen, sondern die kühlt dann einfach ab. Okay. Logische Antwort halt, weil dann habe ich im Endeffekt fast unendlich Munition in der Zombie-Apokalypse.
Okay, das ist schlau. So. Das ist eine schlaue Antwort, ja.
Um irgendwie so eine smarte Antwort zu geben und das so voll realistisch und hart anzugehen. Das wäre jetzt, da bin ich aber auch direkt drauf gekommen eben. Ja, als die Frage gestellt wurde. Und sonst ja als spaßige Antwort, keine Ahnung.
Chaos-Klingen von Kratos oder so.
Nee, die Power-Armor aus Fallout.
Auch gut.
Da kannst du dir auch einfach umhauen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die Ghouls sind ja eigentlich fast wenigstens Zombies.
Ja, es geht in eine ähnliche Richtung, ja.
Ja. Hast du zumindest recht. Die durchgedreht sind.
Ja, ich muss sagen, rein von dem Spaßfaktor her hätte ich eher Lust auf so ein Schwert. Ich weiß aber auch, dass du zu sehr im Close Combat dann bist und ist eigentlich zu gefährlich. Wenn ich jetzt auch sowas sage wie, ey, ich hab Bock auf mein Lieblingsspiel, nehme ich ein Schlüsselschwert. Ja, keine Ahnung, wie das sich auswirkt auf Zombies so, ob das überhaupt so effektiv ist dann. Weil es gab ja schon so Zombie-ähnliche Wesen, tatsächlich jetzt auf Kingdom Hearts bezogen, in der Fluch der Karibik-Welt. Wenn die sich dann in diese Skelette verwandeln, bei Mondschein oder so, dann hast du zum Beispiel keinen Schaden gemacht. Deswegen ist das wahrscheinlich voll scheiße gegen Zombies. Man könnte auch aus Star Wars, weil es davon ja auch Games gibt, ein Laserschwert nehmen, aber ey, wie gut bist du mit einem Laserschwert und wie wahrscheinlich mockst du dich selber? Auch so eine Gefahr.
Ja.
Ja, deswegen schwierig. Eine Waffe mit unendlich Munition wäre schon sinnvoll irgendwie. Und wenn es nur irgendwie so diese, falls du das als unendliche Munition wahrnimmst, die Waffe von Junkrat aus Overwatch ist zum Beispiel, wo du einfach die ganze Zeit Granaten ballerst. So. Und dann bist du halt aus der Distanz schon gut unterwegs. So.
Stimmt, das ist eigentlich ganz witzig.
Ja, sonst würde ich das vielleicht nehmen.
Ja, genau. Und im Endeffekt, er hat erstmal im Spiel keine... Ja, okay, es ist aber auch keine logische Munitionsunbegrenzung. Nee. Es ist einfach so, dass er einfach unendlich Muni hat.
Ja.
Aber es ist halt auch eine witzige Antwort. Ja, finde ich gut eigentlich.
Da bist du vor allem draußen ganz gut unterwegs und auf Distanz. Wenn du jetzt in deiner Wohnung bist und dann kommt ein Zombie, ist halt kacke.
Ein bisschen schwierig, ja.
Ja, aber dann kannst du immer noch wegrennen. Oder so, keine Ahnung. Beziehungsweise du hast ja deine Minen, um wegzujumpen. Falls das dann dazu zählt. Es zählt eigentlich nicht zur Waffe, aber dann kann man ja das gesamte Waffenpersonal von ihm nehmen, würde ich jetzt mal einfach sagen.
Ja, du bist einfach Junkrat dann.
Okay, war jetzt doch eine kürzere Frage. Wollen wir noch eine nehmen?
Ja, ich hab Bock. Lass
noch eine. Okay, cool.
Ich bin übrigens gerade hier dabei, weil ich habe Steel Division super lange auch nicht mehr runtergeladen gehabt. Jetzt bin ich hier gerade dabei, hier meine Decks zu sortieren.
Okay, cool.
Ja. Doch komplett wild.
So. Alles klar. Und die Frage lautet. Oh, okay. Was ist mein Lieblingsgenre im Gaming? Was würdest du sagen, ist das Genre, was du am liebsten zockst?
Bin ich auch nochmal schwer.
Ist schwierig, ne?
Es
gibt natürlich mehrere. Bei mir auch. Also ich muss sagen, wenn ich mich auf ein Genre fokussieren müsste, man guckt natürlich erstmal so, welche Games zocke ich gerade so. Oder allgemein gerne. Lieblingsgame ist Kingdom Hearts theoretisch und gerade zocke ich auch sehr gerne Final Fantasy. Das sind Action-Rollenspiele. So Rollenspielelemente, aber so auf Action basiert. Mag ich theoretisch ganz gerne. Aber ja, ist auch gibt's nicht genug Games von, die ich gerne zocke, als dass das mein Lieblingsgenre sein könnte. Action-Adventure allgemein, so, wäre am ehesten Zelda, ich weiß gar nicht, was da noch so in die Richtung fällt. Deswegen fällt das für mich auch so ein bisschen weg. Mag ich, ist sowas wie Witcher ein Action-Adventure mit Rollenspielelementen, dann wahrscheinlich Action-Rollenspiel. Ist schwierig allgemein auch teilweise zu sagen, was ist welches Genre. Shooter ist bei mir so ein bisschen raus, ich zocke gern Shooter, aber ist bei mir nicht so mein Hauptmetier. Deswegen würde ich's wahrscheinlich auf Jump'n'Runs zurückführen, tatsächlich, ist so ein Genre, was heutzutage wahrscheinlich wenig nennen würden, aber wo ich prinzipiell erstmal ganz gut drin bin, wo ich vor allem diese Mario-Sachen einfach komplett liebe. Ich warte immer noch auf ein neues Donkey Kong-Spiel, weil ich das einfach komplett abfeier. Ich war gehypt, als Yooka-Laylee rauskam, weil das so ein bisschen im Herzen das nächste Banjo-Kazooie war. Ein 3D-Jump'n'Run, mit dem ich aufgewachsen war, was ich geliebt habe. Donkey Kong 64, 3D-Jump'n'Run war lange mein Lieblingsspiel. Ist so ein Genre, was mich auch so ein bisschen für meinen Gaming-Charakter, meinen Gaming-Interessen auszeichnet. Plattform allgemein mag ich total gerne, in allen Belangen. Super Meat Boy, super schwieriges Spiel, mag ich aber voll gerne, weil ich mich da immer ganz gut reinfuchsen kann und ich die schnelle Plattforming-Gameplay mag. Deswegen würde ich Jump'n'Run oder Plattform allgemein tatsächlich sagen, glaube ich.
Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Antwort. Also, ich finde es ein bisschen, ist halt auch schwer, weil es dann unterschiedliche Situationen sind, glaube ich, auch so. Also, weiß nicht, manchmal mehr Bock da drauf, manchmal mehr Bock da drauf. Hm. Tut er sich ähnlich wie du, das ist eine Sache, ich glaube, das spielt jeder irgendwo, der einigermaßen viel spielt und nicht nur am Handy Candy Crush. Ja. Ist immer mal wieder eine nette Sache. Wie gesagt, Helldive, was hat man hier auch gut gecatcht aktuell, aber würde ich nicht als so ein großes Lieblingsgenre und so wichtig einsehen. Bei mir ist auf jeden Fall Strategiespiel ein großes Ding, weil das für mich auch so dieses Wohlfühlding ist, dass man nicht einfach teilweise sitzt man dann einfach da einen ganzen Abend und das bedeutet dann von 6 bis 3 Uhr morgens und spielt dann halt sowas wie Hearts of Iron oder ist dann die ganze Zeit dabei, irgendwie in Steel Division was zu spielen oder sowas und ist dann halt einfach so auch in sich drin, so Stronghold halt auch. Deswegen würde ich das auf jeden Fall nach ganz oben packen und dann ist auch so ein bisschen bei mir dieser Struggle wieder auch zu Rollenspielen.
Hätte ich bei dir auch gesagt, ja.
So, und dann, ja, also weiß nicht, da ist halt immer so ein bisschen die Sache, manchmal ist ja bei Rollenspielen, finde ich, das nervig, dass du halt so eine Riesen-Story hast und da musst du dich teilweise daran erinnern, was du vor 2 oder 3 Wochen irgendwo dann mit irgendeinem Charakter mal besprochen hast, finde ich manchmal ein bisschen anstrengend, aber da ist es eben dieses Auf und Ab, weißt du, also teilweise bist du dann halt auch 3, 4, 5 Wochen in dem Spiel komplett gefangen und kommst gefühlt nach der Arbeit zu Hause und bevor du die Tür aufgeschlossen hast, ist das Spiel schon an, so. Mhm. Also deswegen, ja, wahrscheinlich ist am Ende wirklich eigentlich Strategiespiele bei mir, aber Rollenspiele ist dann irgendwie moodtechnisch teilweise auch eine super, super wichtige Sache, die dann noch kommt.
Kann ich auch nachvollziehen bei dir. Gerade wenn man mitbekommen hat heute in der Folge, was du an Fallout so gerne magst und auch was du an Elden Ring magst. Ja. So, das haben, sind ja auch Spiele mit Rollenspielelementen, die für dich, glaube ich, so am meisten die Spiele ausmachen, warum du sie so gerne hast. So abseits von vielen anderen Aspekten. Jetzt gerade bei Elden Ring gibt es auch viele, aber ich glaube, diese Rollenspielelemente, gerade auch in Bezug auf Entscheidungen und so, die ich jetzt auch aufs Rollenspiel zurückführen würde, sind ja gerade bei Fallout auch ganz wichtig für dich.
Ja, das auf jeden Fall. Bei Elden Ring finde ich es mal wieder interessant, wie ich den Unterschied halt merke bei vielen Menschen, die das einfach nur wirklich wegen des Gameplays gespielt haben und sich dann nicht so sehr auch mit den Charakteren auseinandergesetzt haben, weil ich bin teilweise schon so, dass ich, wenn ich den Namen von einem Charakter nicht mehr so weiß, dass man dann so, ah, fuck, eigentlich wusste ich das doch. So, und andere können dann teilweise nicht mehr die Hauptbosse aufzählen oder was deren Story ist oder sowas, obwohl das teilweise dann schon ja einfach dann in der Lore irgendwie präsent ist, was aber eigentlich dann auch wieder nur bedeutet, dass man sich halt irgendwie 85 Videos und ein paar Texte durchlesen muss, damit du das eigentlich nur checkst. So, aber weil ich das halt gemacht habe, ist das für mich dann immer so klar und dann guckt man sich das Spiel an und dann hat man diese Hintergrundinfo einfach.
Ja.
Keine Ahnung. Und da ist halt immer wieder interessant zu sehen, wie du halt schon sagst, wie das schon auch wichtigerer Teil für mich ist, einfach diese Story zu erleben oder sie zu kennen.
Voll. Aber das bekommt man ja auch in ganz vielen verschiedenen Dingen mit. Es gibt auch Leute, und da bist du ja auch einer von denen, die gucken eine Serie oder einen Film, danach kann man voll ausführlich drüber quatschen, auch so was die Inhalte angeht, was die Charaktere angeht, wie sie heißen, sonst wie was, da wurde sich mit auseinandergesetzt. Und manche wissen, 3 Tage nachdem sie eine Serie vor lange geguckt haben, nicht mehr, wie die Protagonisten heißen und könnten die im Nachhinein auch nicht sagen, was da konkret passiert ist, weil das irgendwie einfach so dieses Wahrnehmen ist und danach raus aus dem Kopf. So.
Ja, stimmt, das fällt immer mal wieder auf. Ne? Also ist schon interessant, wie Leute halt wirklich so dann Sachen ganz anders wahrnehmen.
Mhm. Ja, aber gerade auch bei Spielen, wie du schon meintest, da ist natürlich auch nochmal ein krasser Unterschied, inwiefern ist nur das Gameplay wichtig und es gibt vielleicht sogar Story-Elemente und inwiefern setzt du dich richtig mit der Welt auseinander und was dir da gegeben wird an Informationen, um die Welt noch besser zu begreifen.
Ja.
Ist ja auch so ein Fallout-Ding zum Beispiel, da kann man es auch ganz gut drauf beziehen, weil ich jetzt auch mitbekommen habe, wenn du die ganzen Spiele gezockt hast und dich da richtig reinliest, anhand der ganzen Infos, die dir ingame gegeben werden durch irgendwelche Notizblock-Einträge oder sonst wie was oder Dialoge, da weißt du irgendwann richtig viel über die verschiedenen Vaults und was es damit auf sich hat und was da in dem Vault abging und in dem Vault. Und andere haben alle Games gezockt, aber haben null Plan davon, weil sie sich nicht darüber hinaus damit auseinandergesetzt haben, abseits von dem, was in Hauptstory-Missionen abging. So.
Ja. Ja, das ist wirklich so. Ist ja gerade auch bei den Vaults. Vor allem, weil du gerade in Fallout auch dann eben, wie gesagt, ein Vault, ne, ist teilweise einfach auf der Oberwelt, ist das eine Tür. So, und das bedeutet dann teilweise, dass hinter dieser Tür 1,5 bis 2 Stunden Story, Gameplay und was auch immer noch stecken. So, vielleicht auch eine geile Waffe. Aber weil du halt, keine Ahnung, da nicht gezielt drauf zurennst, weißt du es nicht und erlebst das überhaupt nicht.
Ja. Ja, mega interessant. Wir sind so verschieden
teilweise. Wir sind alle so verschieden.
Ja, irgendwie macht es voll Bock mit den Fragen, aber ich glaube.
Glaube ich auch, dass es war eine gute Abschlussfrage, ja.
Ja.
Können wir jetzt noch gucken, dass wir vielleicht dann ein paar neue noch mit reinschmeißen, so.
Safe. Wenn dann du Ideen hast, kannst du immer gerne schreiben und dann dauert es ja manchmal eh eine Weile, bis die vorkommen, dann hat man das schon fast wieder vergessen. Kann da wieder neu schön drüber nachdenken und diskutieren.
Ja.
Ja, sehr erfrischend gewesen. Ich fand auch den Talk am Anfang sehr nice zu Fallout. Freue mich schon, da weiter mit dir drüber zu reden, wenn ich durch bin, hoffentlich.
Da bin ich auch mal gespannt.
Und yes, wir hören uns wieder, wenn ich Final Fantasy durch habe, du irgendwas Neues vielleicht am Start hast und ansonsten wahrscheinlich in der Patch-Nutzen-Folge nächsten Monat.
Alles klar.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.
Tschüss.